Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen bei Devils and Demons. Das ist die 40. Episode. Ich bin Christian und an meiner Seite ist natürlich der Pascal.
Hallo.
Aber ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es gefordert und wir erfüllen euch diesen Wunsch. Wir sind nicht alleine. Bei uns ist natürlich der allseits bekannte André auch zu Gast heute.
Moin, das war gewünscht.
Von das wem? War tatsächlich gewünscht. Wir haben tatsächlich, ich hab da ein paar Nachrichten bekommen und E-Mails, dass die Halloween-Episode besonders gut ankam.
Ja, das lag aber am Thema, nicht an mir, so ein Quatsch.
Ja, nein. Wie sagen wir bei Destiny immer, stell dich nicht unter dein Lichtlevel. Das war schon auch dein Anteil. Und ja, deswegen haben wir uns natürlich, weil André zu Gast ist und weil wir im Japanuary sind immer noch und weil es Episode 40 ist, haben wir uns natürlich auch einen Film herausgesucht, der, ja, man muss schon sagen, zu den modernen japanischen Filmklassikern gehört. Ein umstrittener Film, ein kontroverser Film, in Deutschland lange Zeit indiziert und beschlagnahmter Film. Pascal, worüber reden wir heute und worum geht es in diesem Film?
Wir reden heute über Battle Royale aus dem Jahr 2000 vom Regisseur Kinji Fukasaku. Und es geht um Folgendes. Hohe Arbeitslosigkeit und eine stetig steigende Kriminalitätsrate unter den japanischen Jugendlichen sorgen im Land der aufgehenden Sonne dafür, dass die dortige Regierung sich etwas Drastisches überlegen muss, um das Ruder rumzureißen. So wird zur Jahrtausendwende die Millenniumsbildungsreform verabschiedet. Ein Gesetz, welches unter anderem ein jährliches ausgetragenes Event vorsieht, den Battle Royale. Ein grausames Spektakel, bei welchem eine ausgeloste Schulklasse mit auffallend schlechten Schülern auf einer Insel ausgesetzt wird, um sich gegenseitig umzubringen. Nur einer kann überleben, so wird es auch der 3B von ihrem ehemaligen Klassenlehrer Kitano erklärt, nachdem diese sich anstatt auf einem Schulausflug auf einmal inmitten dieses grausamen Spiels wiederfindet.
Ja, das ist doch mal ein Schulunterricht, der weniger Wert auf Theorie, mehr auf Praxis legt. Eigentlich begrüßenswert. Der Film Battle Royale basiert auf einem Roman von Kushun Takami. Hat ihn jemand von euch gelesen zufällig?
Nee, ich habe den nicht gelesen. Obwohl er im Regal steht bei mir, weil meine Freundin hat ihn gelesen. Also der gehört das Buch auch. Sie hat mir immer dringend empfohlen, den mal zu lesen, weil sie auch den Film mal super findet, aber sie findet das Buch sogar noch besser, wie es so oft bei Leuten ist, die Romane lesen. dass die Vorlage natürlich besser sein soll. Soll wohl auch noch viel detaillierter sein. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen so kommen da wohl noch stärker raus. Als aber auch der beschreibende Gewaltgrad ist wohl relativ hoch. Insgesamt wohl sehr zu empfehlen. Wie gesagt, ich bin aber echt keine Leseratte. Und immer wieder nehme ich mir vor, gerade bei Filmvorlagen, wo ich die Filme sehr mag, und alle mal sagen, ja, das Buch ist aber noch besser. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, vielleicht sollte ich es mal lesen, aber ich bin einfach zu faul. Weil das Ding ist halt auch, ich muss so viele Filme gucken, wann soll ich noch lesen? Also es ist halt, ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Ja, daher, ich habe es nicht gelesen, aber es soll wohl sehr zu empfehlen sein, ja.
Vor allem.
Ja, es ist sehr dick.
Oh. Wären wir Leseratten, dann wüssten wir natürlich auch, dass der Stoff von Battle Royale natürlich nicht so frisch und innovativ ist, wie man sich vielleicht denken mag, wenn man den Film das erste Mal sieht. Die Geschichte ist natürlich auch so ein bisschen so eine Konzentration von mehreren Stoffen. Also ich weiß jetzt nicht, sowas wie Running Man, sowohl das Buch von Stephen King als auch die Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel oder Lord of the Flies, The Most Dangerous Game. Das sind viele Sachen, die da so Elemente in den Stoff von Battle Royale gebracht haben, auch wenn Escape from New York hat so ein paar Elemente, die da ganz gut passen und Punishment Park. Also das ist jetzt insgesamt nicht so neu, aber dass dann jetzt halt auch wirklich diese Kombination daraus, dass halt auch wirklich jugendliche Kinder hier im Mittelpunkt stehen und man muss ja auch sagen, im Mittelpunkt der Gewalt war natürlich hier schon was Neues und das ist natürlich eine Sache, die in Deutschland sowieso immer kontrovers ist, also wenn dort Gewalttaten an Kindern oder Jugendlichen auf der Leinwand gezeigt werden, da werden die Jugendschutzbehörden immer schon sehr hellhörig und reagieren da sehr streng. Also der Film wurde ja hier, wie gesagt, auch beschlagnahmt, recht spät erst 2013, aber er wurde beschlagnahmt und auch in den USA gab es zwar kein Verbot, aber dort fand sich eigentlich so recht kein Filmverleih, der den Film zeigen wollte, wurde auch sehr kontrovers besprochen, also im Kino kam der dort nicht. Aber was mich überrascht hat, Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ist aber, dass der Film in so einem liberalen, also gerade was Medien angeht, extrem liberalen, wenn wir jetzt mal so Erotik-Sachen ausnehmen, liberalen Land wie Japan, selbst dort die höchste Freigabe, glaube ich, die 15er-Freigabe vergeben wurde und dass sowohl Buch als auch Film nicht nur von den Kritikern am liebsten verboten worden wäre, sondern auch von der Politik. Also selbst die Regierung wollte den Film eigentlich verbieten lassen. Ist natürlich nicht gelungen und der Film wurde mega Erfolg, aber könnt ihr euch, also das war für mich tatsächlich neu und das kann ich mir gar nicht vorstellen in so einem Land
wie Japan. Wobei die höchste Freigabe ist aber nicht 15, oder?
In Japan nicht?
Ist die höchste nicht K3?
Das ist in China.
Also China, Entschuldigung, stimmt, hast recht. Nee, dann ist es die höchste, doch, hast recht, ja.
Aber könnt ihr euch das vorstellen?
Naja, also die mit der Regierung, das wusste ich selber noch nicht, aber gut, wir wissen ja alle, dass in den asiatischen Ländern die Regierungen etwas schärfer sind als bei uns, gerade auch in Betracht auf Zensur und ja Einschränkungen von Dingen, die ihnen nicht passen. Und da der Film ja doch halt ja ein mit der Faust auf Regierungskritik natürlich geht, unter anderem. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, dass es ihnen sauer aufgestoßen ist, dass er aber wirklich so da unter ihren Fittichen landen soll. Das wusste ich auch noch nicht.
War mir jetzt auch neu. Also glaubst du, dass sie Gewalt als Verbotsgrund eher vorgeschoben haben und weil der Film halt sehr gesellschaftskritisch ist?
Wenn liegt's daran, weil ich glaube, also gewaltmäßig gibt's in Japan anderes. So, da sind die auch meistens immer nicht so, also relativ eher entspannt als andere Länder. Aber ich glaube eher dann, wenn es wirklich kritisch wird gegenüber Regierungen und Politik und so weiter. Ich glaube, da sind die in der Regel eher schwierig.
Ja, also scheinbar, gut, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht aufklären können, woran es wirklich lag. Also offiziell war es tatsächlich die Gewalterstellung, aber das fand ich, wie gesagt, auch sehr merkwürdig. Da gibt es ganz andere Sachen in Japan, die... aber vielleicht ist es halt die Kombination aus Gewalt und Kindern, weil das gab es ja scheinbar selbst in Japan in dieser Extremität noch nicht. Und wenn wir ehrlich sind, der Film ist ja auch schon wirklich teilweise sehr brutal. Jetzt, wir haben natürlich Sachen gesehen, die brutaler sind, aber gerade im Zusammenhang mit Kindern und gerade im Zusammenhang mit so einem Film, der jetzt ja an sich kein Splatter-Film ist, ist es teilweise ja echt schon harter Tobak, den dort Kinji Fukazuka gedreht hat, der übrigens tatsächlich kein Unbekannter ist, ganz im Gegenteil sogar, ist tatsächlich einer der bekanntesten Regisseure Japans und zwar nicht wegen Battle Royale, sondern wegen großer Klassiker wie Battles Without Honor and Humanity, Yakuza Graveyard oder die japanisch-amerikanische Produktion Tora Tora. Und hier spielt noch jemand Bekanntes mit, nämlich in einer der Hauptrollen, und zwar vermutlich der, ich weiß nicht, ob ihr es unterschreiben würdet, aber ich würde sagen, zumindest aktuell dürfte er wohl der bekannteste japanische Schauspieler in westlichen Gefilden sein, Takeshi Kitano.
Ja, definitiv der bekannteren japanischen Schauspieler. Ich würde mal vermuten, dass die meisten aus unserer Generation den am ehesten vermutlich aus dem Fernsehen durch Takeshis Castle mal irgendwann kennengelernt haben. ja, auf jeden Fall ein Schauspieler, beziehungsweise einer der bekanntesten, beziehungsweise doch, ich würde auch sagen, der bekannteste japanische Schauspieler im Cast, mindestens zur Zeit der Produktion.
Also er schwappt ja auch jetzt mittlerweile, also er schwappt ja auch schon seit vielen Jahren immer schon wieder halt in die westlichen Produktionen rein. Zuletzt halt Ghost in the Shell natürlich auch, ne, große Rolle besetzt. Also er ist schon einer der im Westen am meisten bekannte asiatische Schauspieler. Also entweder den Namen hast du sicher gehört und wenn du ihn siehst, dann erkennst du ihn, glaube ich, auch wieder. Also ich glaube, da ist er schon einer der bekanntesten im Westen. Natürlich trotzdem eher in dem Genre Publikum. Also ein reiner Mainstream Kinogänger kennt natürlich eher weniger, würde ich behaupten. Wenn man aber ein bisschen eben im Genre Kino so zu Hause ist, dann kennt man ihn auf jeden Fall spätestens dadurch. Ansonsten auf jeden Fall auch Takeshis Castle, wie du sagst, was aber generationsabhängig ist, weil wir damit ja quasi aufgewachsen sind. Es lief halt, als wir jung waren, im Fernsehen so.
Wir Deutsche haben halt auch noch das Glück, oder was heißt wir Deutsche, aber wir, dass wir mit Cape Light jetzt ohne Schleichwerbung, aber auch einen Filmverleih haben, der nahezu fast jeden Film von Takeshi Kitano mittlerweile in Deutschland auf Blu-ray rausbringt, so ein Film wie Hanabi, Outrage Beyond und da fehlen natürlich noch ein paar Filme wie Sonatine und Violent Cop, aber es ist schon, sag ich mal so, wenn du jetzt Fan von ihm bist, dann du bist ja in Deutschland generell nicht so gesegnet mit asiatischen Filmen, wenn es nicht gerade Martial-Arts-Filme sind. hat man es immer schwierig, hier Filme rauszubringen aus Japan, aus Hongkong, aus Korea. Das müssen dann schon wirkliche Blockbuster sein, aber die Nischenfilme kommen ja doch eher selten auch bis zu uns. Und wenn du dann aber ausgerechnet Fan von Takeshi Kitano bist, dann hast du Glück, von dem kommt nämlich fast jeder Film hier raus. Was vielleicht noch interessant ist, ist natürlich, bevor wir jetzt auf den Film genauer eingehen, sind die zwei Schnittfassungen. Also es gibt ja die Kinofassung und es gibt den Extended Cut.
Vielleicht sollten wir noch eine Sache gerade vorgreifen, ja, weil du hast es halt überhaupt nicht genannt. Du hast ja eben davon berichtet eben, dass der Film ja indiziert schon lange war und auch dann noch beschlagnahmt war, jetzt sehr spät. Du hast aber nicht erzählt, dass er natürlich auch wieder jetzt deindiziert wurde und von der Liste gestrichen wurde. Das soll vielleicht noch sagen. Also man darf drüber reden wieder, man kann ihn wieder kaufen.
Von Cape Light.
Genau, von Cape Light rausgekommen, uncut im Steelbook. Er wurde Februar 2017 von der Liste gestrichen, nach harter Arbeit durch Cape Light eben. Also er ist wieder frei erhältlich, jetzt ungeschnitten, sogar in Deutschland ab 18. Deswegen, man darf auch wieder drüber reden. Und das sollte man vielleicht auch erwähnen, bevor jemand sagt, wie ihr redet über indizierte Spiele, über beschlagnahmte Filme. Also er ist jetzt frei zu haben.
Bitte? André, wir sind doch eine Informationsquelle. Wir sind doch quasi wie eine Podcast-Bibliothek. Natürlich dürfen wir darüber reden.
Natürlich. Also wir machen ja keine Werbung für den Film, der von Cape Light erschienen ist letztes Jahr.
Genau. Ich habe übrigens eine schöne Box von Battle Royale. Tatsächlich, das ist die rauskam, als der Film noch nicht frei zugänglich war hier. Das ist auch ganz nett. Da ist sogar noch eine 3D-Fassung mit. Also die ist ja im Steelbook jetzt auch mit drin, glaube ich. Aber da war sogar noch eine Dokumentation drin, die ging 240 Minuten oder sowas nur über das Making-of des Films und so. Das ist schon ein paar interessante Sachen bei gewesen. Ja, also den Film könnt ihr euch tatsächlich jetzt legal mittlerweile wieder besorgen. Und das solltet ihr auch tun. Und wir klären gleich, warum. Nachdem ich kurz nochmal erzählt habe. Also es gibt eine Kinofassung, die ich bevorzuge, die, glaube ich, auch so die Allgemeinheit so ein bisschen bevorzugt. Und es gibt den Extended Cut. Der hat ein paar Handlungserweiterungen und auch so ein paar Verfeinerungen optischer und inhaltlicher Natur. Aber es ist zum einen nicht der Director's Cut, also es ist nicht die Schnittfassung, die vom Regisseur bevorzugt ist. Und zum anderen mag ich tatsächlich in dem Fall wirklich die straffere und etwas rasantere Inszenierung von der Kinofassung. Ich weiß nicht, habt ihr mal den Extended Cut gesehen?
Ja. Ich hatte die Chance, den vor, ich glaube, 2 Jahren im Kino zu gucken, im Zuge der Deindizierung. Ich weiß gar nicht, André, warst du da auch da?
Ja.
Und das war, glaube ich, der Extended Cut, oder?
Das war der Extended Cut, ja.
Genau. Deswegen, da hatte ich die Möglichkeit auf jeden Fall.
Also der ist nicht schlechter oder sowas, aber es ist halt, ich sag mal, es ist jetzt nicht ein großer Mehrgewinn, der dadurch entstanden ist, aber die kann man beide gut gucken, auf jeden Fall. Beginnen wir mal mit dem Film selbst. Der Einstieg in den Film ist tatsächlich, wie ich finde, ziemlich schnell und rasant. Und das ist eine Sache, die mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass du halt gleich schnell, du siehst halt die Battle Royale-Siegerin vom Vorjahr mit ihrem verschmitzten Lächeln dort. Wir lernen den Lehrer der Klasse kennen, um die es in jetzt aktuell geht, den Lehrer Kitano kennen, gespielt von Takeshi Kitano. Ist auch eine ganz komische Sache, finde ich, aber gut. Und auch diese Busfahrt am Anfang, und du bist ja dann quasi wirklich direkt mittendrin. Da gibt's kein langes Vorgeplänkel. Alles, was du wissen musst, wird vorher in mit einem Offsprecher erzählt, beziehungsweise wird in den ersten Szenen erklärt. Das ist eine Sache, also man ist sofort im Film drin und weiß sofort, worum es geht, und es passiert auch gleich was. Und das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Was auch, muss man ja sagen, auch wenn es ein bisschen stereotypisch ist, aber fürs japanische Kino doch eher ungewöhnlich.
Ja, auf jeden Fall. Der Film lässt sich da nicht sehr viel Zeit, erstmal quasi die Situation in Ruhe zu etablieren, beziehungsweise er möchte mehr oder weniger quasi direkt mit dem anfangen, worum es geht und was spannend ist. Und entsprechend ist das ganze Introducing der Szenerie ist halt sehr, sehr komprimiert. Und was ich ganz cool finde, ist halt die Szene, was aber auch so eine kleine Frage bei mir aufgeworfen hat, nämlich wenn man quasi dann diesen Reporterschwall sieht, der dann am Ende vom vorigen Battle Royale dann quasi die Siegerin in Empfang nimmt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, zumal es dir halt direkt dadurch, du siehst dann halt dieses wirklich unschuldig aussehende Mädchen mit diesem gemeinen diabolischen Grinsen, dann denkst du so, okay, wow, da, das ist schon mal ein guter Opener.
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, der den Anfang auslösen will. Du siehst halt ein vermeintlich unschuldiges Schulmädchen, Ja, aber wenn du quasi dann den später, wenn du den Film dann gesehen hast, dann weißt du, warum sie am Anfang so grinst. So. Also ich finde das eigentlich zurückwirkend, wenn du den rückwirkend dann den betrachtest, den Anfang ist der halt eigentlich total krass, so, dass dieses junge kleine Mädchen halt, du weißt halt, es hat halt gerade wahrscheinlich dutzende Menschen umgebracht und auch halt dann dieser Medienrummel, die Reporter stürzen so auf sie drauf, wollen sofort halt Interview haben und so. Das ist eigentlich, also der Anfang ist schon sehr intens, aber wird erst intensiv durch den Film eigentlich. Wenn du am Ende bist und immer rückwirkend auf den Anfang blickst, dann wird's umso krasser eigentlich, ja. Ja, ich mag den Einstieg auch, also weil er eben nicht es gibt keine irgendwie erstmal 30 Minuten Einführung, sondern es ist halt so, das ist Phase und hier auf geht's so. Das tut dem Film auch ziemlich gut.
Und wir landen ja dann auch ziemlich schnell auf der Insel und da merkt man natürlich auch als Zuschauer, gut, das wissen wir eigentlich auch schon in den ersten Minuten, aber dass der Hase hier ein bisschen anders langläuft und auch als die Klasse dann in diesem Besprechungsraum ist und dann auch Kitano als Lehrer wieder dabei ist und man sich nach der ersten kurzen Szene, wo man schon denkt, so, das ist so emotional, als Kitano dann auch im Klassenraum da an der Tafel was wegwischt und so sagt, ja, heute ist schulfrei oder was auch immer er da gesagt hat und dann aber im Besprechungsraum auf einmal ganz anders ist und man feststellt, er ist nicht so wirklich so ein Unschaltslamm und er genießt auch sich bei die Situation, in der er dort ist, obwohl er eigentlich der Klassenlehrer von denen ist. Und es kommt sofort eine aggressive Stimmung auf in diesem Besprechungsraum. Die Leute bekommen, die Schüler, die Kinder bekommen mitgeteilt, dass sie Bänder um den Hals tragen müssen, die zur Überwachung dienen. Und wenn sie Fehlverhalten an den Tag legen, dann explodieren diese Bänder und damit auch die Kinder sozusagen. Und es kommt dann, kocht hoch dort die Stimmung direkt. Kinder weigern sich dort mitzumachen, logischerweise. Und es kommt da schon zu ersten Verletzten und Toten und das auf ziemlich brutal Art und Weise. Und da muss ich schon sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das ist jetzt, glaube ich, 5, 6 Jahre her, das hat gesessen, muss ich sagen.
Ja, es ist eine ganz, ganz, finde ich, interessante wie auch seltsame Grundstimmung in diesem Besprechungsraum einfach, weil der Kitano halt Takeshi hat ja eh dieses Talent, immer diesen, ich weiß nicht, ist so ein bisschen der, er hat diesen Sylvester Stallone-Blick auf Japanisch drauf, weil ja. Bei ihm ist ja auch die Gesichtshälfte so ein bisschen gelähmt. So ein bisschen, ne? Genau, er hat ja auch die gelähmte Gesichtshälfte und guckt einfach immer so relativ stumpf, immer so ein bisschen traurig, aber gleichzeitig auch gruselig, immer sehr direkt und so ein bisschen, ja, lakonisch einfach die Leute an und erklärt das halt so komplett emotionslos, dann hast du diesen unfassbar skurril japanisch witzigen dieses Video, wo dann erklärt wird, wie das alles funktioniert. Genau. Das Tutorial, wo du denkst so, okay, und das ist, da kommt das erste Mal so diese Humorkomponente mit rein, die halt auch echt sich immer wieder so ein bisschen durch den Film zieht, was ich auch sehr, sehr schön finde und auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sehr, gibt dem Film so direkt die richtige, also man wird direkt auf die richtige Bahn gelenkt, wo was man jetzt noch erwarten kann, in welche Richtung der Film geht.
Was ich interessant finde, ist, wo du gerade Kitano nochmal ansprichst, fand ich, dass es gerade auch in der deutschen Presse viel Kritik gab für Kitanos Spiel in Ghost in the Shell und dort gesagt wurde, ja, er sieht so aus, als wäre das eine Auftragsarbeit für ihn und er spielt das nur so runter, als hätten sie nie einen Film vorher gesehen mit Kitano. Und sie erfahren hätten, dass er immer so spielt und dass es sein Gesicht ist und dass genau das, ist das, halt, das Tolle ja. ist an ihm.
Ja.
Und das Geile ist, wenn du dann halt noch weißt, dass er eigentlich auch ein Komiker ist, macht es eigentlich noch viel spaßiger, das Ganze.
Ja, ich finde halt dieses ja ikonische dieses Video eben, dieses Einführungsvideo, das ist halt. Da habe ich irgendwie immer ein bisschen Starship Troopers Vibes. Das ist so ja. der wollen sie mehr wissen Part von Battle Royale halt einfach so dieses abstruse, also erstmal überhaupt diese Klasse da hinzubringen, ihnen zu erzählen, es wäre ein Klassenausflug. Und wenn du halt einfach in deiner Denke bist, du denkst an deine Schulzeit zurück, wie halt so eine Schule war, du bist in deiner Klasse mit deinen Schulkameraden und dann ist halt dein Klassenlehrer und plötzlich erzählt er dir eines Tages, wir fahren mal einen Ausflug und plötzlich packt ein Video aus, wo erklärt wird, dass ihr euch jetzt eigentlich alle umbringen müsst. Diese Vorstellung alleine ist so abstrus, dass es einfach großartig ist. Und dann hast du halt wieder dieses typisch eben mit dem Video und überhaupt dieser Art der Erzählung, dieses Auftakts, das ist halt so typisch japanisch. Es ist super drüber, aber er zieht es halt ernsthaft durch. Also mehr oder weniger ernsthaft, nicht japanisch ernsthaft halt, so dass die da eben mal über die Stränge schlagen, auch was solche solche Darstellungen eben über dem Video angeht, das ist ja alles bekannt, das ist ja auch oft das Problem mit japanischen Filmen im Westen, dass wir einfach das westliche Publikum sowas nicht gewohnt ist, obwohl es in Japan einfach eben zum Stilmittel gehört. Und dieser Auftakt schon ist halt so abstrus, dass du dir einfach nur denkst, so, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und dann eben verbunden auch eben mit dem mit dem Auftakt, wo dann eben zwei Schüler dann eben durchdrehen und Kitano sich einfach halt komplett wegkillt, so ohne mit der Wimper zu zucken, wie er halt ist. Es ist halt, da bist du halt so abgeholt. Also das ist eigentlich schon der Punkt, wo du entweder sagst, okay, das ist gerade mir zu krass so, und du machst einfach aus, oder denkst dir halt so, okay, jetzt geht's aber los hier und dann bist du drin. Das ist halt einfach, das trifft dich so krass und das ist halt in den ersten 15 Minuten des Films. Das ist halt so abgefahren einfach.
Was an dem Video noch cool ist, ist vor allem diese Art, dass du auch dadurch feststellst, dass es halt was Gewöhnliches dort ist. Das ist halt, dass das einfach in der Gesellschaft auch so anerkannt ist. Es wird einfach nicht so als was Besonderes herausgestellt, dieses Battle Royale in dem Video, sondern einfach so, ja, das machen wir halt einfach so.
Das läuft halt schon seit Jahren, super.
Ja. Das ist auch halt diese Tragik, die eigentlich da so ein bisschen mitfließt, dass einerseits, ihr sagt ja auch, eure Eltern sind informiert und man hat so das Gefühl, so die Eltern sitzen dann zu Hause und denken sich so, ach ja, entweder bin ich den Trottel los, jetzt brutal mal böse gesagt in so einer Gesellschaft, wie sie dann da ist, oder vielleicht gewinnt er ja und ich habe dann einen Star quasi als Kind. So fühlt sich das so ein bisschen an, als ob die halt so unfassbar gleichgültig die gesamte Gesellschaft gegenüber der Jugend geworden ist, was ja auch so ein bisschen die Idee dahinter ist. Und was mir dann auch so als letztes auch noch immer sehr auffällt an dieser Szene ist halt, oder an diesem Teil des Films, sind dann die beiden Austauschschüler, die da noch mit reinkommen, dieser Kazu und der Shogo, weil die halt auch dann, die tragen halt als einzige keine Schuluniform und sind dann auch so krass japanisch, ich würde schon sagen so anime-esk überzeichnet von den Klamotten, so unfassbar. Ja,
halt so japanische Punker halt, ne? so Rebellenphase, genau. Typisch so japanische Rebellenteenager.
Genau, könnten aber halt auch echt so in J-Rock-Bands spielen oder keine Ahnung.
So willst, sind sie eigentlich schon so ein kleines Foreshadowing auf die Mad Max-Variante in Teil 2, wie die da alle rumrennen.
Ja, tatsächlich, ja.
Die zwei Sachen, bevor wir uns in das Spiel selbst stürzen, es ist natürlich schon relativ klar bei der Art Film, wo es auch einen großen Cast gibt, wo es ja viele Figuren gibt und natürlich ein paar stehen mehr im Vordergrund, ein paar mehr im Hintergrund, aber fandet ihr es generell bei diesem Film problematisch, aufgrund der Anzahl der Figuren irgendwie mitzufiebern, oder fiel euch das eher leicht?
Beim ersten Mal hatte ich definitiv Probleme, das weiß ich noch. Dann, als ich den im Kino gesehen habe, ging es schon. Es ist so, es gibt so ein paar Figuren, die verwechsel ich mal mehr. Es gibt diese beiden Frauenrollen, das ist Takako und Mitsuko. Das sind die, das sind beides relativ recht attraktive Frauen, die, glaube ich, auch sehr, also die sehr, sehr extrovertiert sind.
Die später auch gegeneinander kämpfen, ne?
Genau, ja. Und ist mir jetzt schon auch beim zweiten Mal noch so passiert, dass ich am Anfang, wenn ich die getrennt voneinander sehe, die teilweise durcheinander bringen, obwohl sie andere Klamotten tragen. Eigentlich ist es meine Dummheit, aber es geht. Also für einen Film, der halt so viele verschiedene Rollen, Schauspieler besetzt, geht es eigentlich ganz gut, finde ich. Weil die halt aber auch natürlich siehst du halt die auch sehr, sehr prominent mit ihrer Waffe. Das heißt, du kannst teilweise dann die Waffen eher zuordnen als die Figuren, meiner Meinung nach.
Auf die Waffen kommen wir gleich noch zu sprechen.
Es ist halt bei so einem großen Cast, japanischen Cast natürlich immer, es klingt total böse wieder, aber die haben alle gleich die Schuluniform an und sehen alle genau gleich aus. Ist nicht, wie gesagt, nicht ist kein racist Argument jetzt, sondern aber du hast so einen großen Cast und du ist mir genauso gegangen am Anfang, dass ich erst dachte, so, wer ist jetzt nochmal wer? Natürlich die Namen, ne? Es ist keiner Hans, Peter und Michael, sondern eben ihr habt alles japanische Namen. Aber ich finde, man kommt dann doch recht schnell rein und kann auch, also mitfiebern konnte ich immer, also beim ersten Mal irgendwie schon, weil es einfach doch dann eher echt mitreißender Film ja auch ist. Ich habe es mir nachher dann wirklich einfach daran gemerkt, weil die Charaktere haben ja, da kommen wir ja dann auch noch drauf, die haben ja alle ihre Hintergrundstory, die mal mehr oder weniger ausgeprägt oder ausgeschmückt wird. Und ich fand, du kannst die dann schon so irgendwie an dem Charakter-Building, weil jeder hat ja schon so seinen eigenen Charakter, konnte ich es mir dann irgendwie merken. Und dann ging es das auch mit den Namen dann irgendwann rein, beim zweiten, dritten Mal schauen. Aber ja, auch hier wieder, wer japanische Filme eher gewohnt ist, kommt, glaube ich, schneller rein als jemand, der sonst eher westliches Kino guckt. Der wird dann mit den ganzen Namen und Charakteren, glaube ich, erstmal kurz zugebombt, natürlich, weil es eben so viele sind. Ja, das kann schon als Einstieg eine kleine Hürde sein, ja.
Mein Problem ist tatsächlich immer eher, das habe ich auch bei vielen Anime, ist halt immer diese Tatsache, dass die Leute sich manchmal mit dem Familiennamen ansprechen oder aus deutscher Sicht Familiennamen und manchmal mit dem Vornamen. Das heißt, du hast dann manchmal einfach zwei Anreden für eine Person und da komme ich dann oft immer durcheinander. Zweite Sache noch, bevor es weitergeht, die Musik spielt natürlich eine wichtige Rolle im Battle Royale. Das ist, tatsächlich musste ich da auch erst ein bisschen nachgucken. Ich dachte erst, okay, die benutzen einfach klassische Stücke, die es schon gibt, aber da hat tatsächlich der Komponist Masamichi Amano hat einfach mit dem Warschauer Philharmonieorchester diese ganzen berühmten, ja, europäischen oder zumindest westlichen, ja, eigentlich sind es fast alles europäische, Klassikstücke einfach nochmal neu eingespielt und ich finde, das passt perfekt. Also diese ganzen Symphonien und diese ganzen orchestralen Klänge, die passen perfekt auf diesen Film und man kennt natürlich auch viele Stücke davon, aber ich finde, das ist tatsächlich einer der Geniestücke dieses Films, das so gemacht zu haben.
Ich finde, das fällt immer ganz krass bei dem Kazuo auf, das ist der mit der Uzi, die er sich dann ja recht schnell quasi ja klaut. Da hat ja immer diese ganz epischen, ich weiß gar nicht jetzt, wie man das korrekt nennt, aber dieses sehr ja, so kirchenmäßige, diese Chorklänge oder ich kann es gerade nicht richtig beschreiben, aber wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Das unterstreicht immer nochmal so seine Note und gibt immer ihm schon fast immer so einen Final Fantasy Vibe, weil das so unfassbar episch ist, wenn er losrennt und ja, auf Menschenjagd geht.
Die, ja, die Leute werden dann quasi, ja.
Nee, ich wollte sagen, noch schnell gerade, bevor wir weitergehen, der Amano, der ist ja echt auch ein ungeschriebenes Blatt, ne? Also der ist ja in Japan auch ziemlich bekannt, unter anderem, weil er auch schon in seinem in seiner Studienzeit, wo er Musik studiert hat, hat er schon einen der begehrtesten Musikpreise gewonnen, damals schon, weil er wohl echt so ein krasses Musikgenie ist, der hat da irgendwie schon Symphonien geschrieben, da haben die anderen noch Hausaufgaben an der Tafel gelöst irgendwie. Und der ist vor allem auch sehr bekannt im im Anime-Sektor. Beziehungsweise genauer gesagt, witzigerweise wirklich im Hentai-Sektor. Der hat nämlich damals den Soundtrack auch zu Urotsuko Doji geschrieben. Dieser mehrteiligen Hentai-Splatter-Reihe.
Den habe ich hier sogar schon mal erwähnt.
Genau, ja, hast du, weiß ich, ja, stimmt, ich erinnere mich. Genau, die hat zum Beispiel auch geschrieben. Also der hat da echt schon einiges gemacht. Also der ist kein unbeschriebenes Blatt in Japan. Das nur noch als Background-Info zu ihm.
Also das hört man auf jeden Fall auch raus, das ist auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, ist für mich eine der...
Der ist sehr wiedererkennt eben, ja, weil er sehr viel, weil er fast ausschließlich Klassik macht, ja. Der hat wirklich diese ganz klassischen orchestralen Soundtracks und ja, das ist wirklich, das passt sehr gut hier, stimmt.
Bevor die Jugendlichen quasi aufs Spielfeld gelassen werden, bekommen sie ja alle noch ihre Ausrüstung. Und Pascal hat es schon angedeutet, das sind tatsächlich die unterschiedlichsten Waffen und Gegenstände, die dort sind. Und es ist natürlich schon etwas unfair, wie dort zunächst verteilt wird. Dass einige bekommen Schwerter, andere bekommen Schusswaffen, andere bekommen Pfannen oder Töpfe. Das war schon sehr witzig, muss ich sagen. Und dementsprechend fallen natürlich auch die ersten Minuten auf dem Spielfeld, auf dieser Insel aus. Ausbricht aus. Es gibt schon nach wenigen Minuten viele Verletzte, viele Tote. Bleibt weiterhin wirklich erstaunlich brutal, weil man muss sich halt, wie gesagt, immer vor Augen halten, es ist dort Gewalt von Kindern gegen Kinder, was die Sache immer so ein bisschen kompliziert wird. Da werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die Moral der Geschichte. Aber hier, also es wird hier nicht rumgespaßt. Also da wird mit einer Axt in den Kopf gehauen, da werden Kehlen aufgeschlitzt. Die Leute haben unterschiedliche Gründe und das ist für mich tatsächlich so der Aspekt des Films, der wichtigste. Also sie töten zum einen natürlich aus Selbstverteidigung, andere töten aber auch aus Rache, weil sie zum Beispiel gegen irgendwelche Personen aus ihrer Klasse irgendwelche Gefühle, also auch negative Gefühle hegen, für die sie sich rächen wollen. Manche haben einfach auch Lust auf Töten, also die haben dann auch richtig, finden Spaß, die finden Gefallen an diesem Spiel. Und das war für mich so ein Moment, da dachte ich so, okay, hier zeigt der Film wirklich auch seine Relevanz, seine gesellschaftskritische Relevanz, wenn er nämlich einfach auch so diese japanische Gefühlswelt, die wird natürlich auch immer oft stereotypisch dargestellt, aber sie ist teilweise halt auch einfach wirklich so, dass viele Leute oder viele Japaner einfach ihre Gefühlswelt für sich behalten und deswegen wirken sie halt nach außen dann immer so freundlich, weil selbst wenn sie einen schlechten Tag haben, werden sie dich immer genauso freundlich begrüßen wie an einem Tag, an dem es ihnen gut geht. Und das ist halt auch das, womit dieser Film so ein bisschen spielt, dass er eben erst eine Ausnahmesituation für diese Kinder und Jugendlichen eintreten muss, damit sie ihre wahren Emotionen so offerieren und offenbaren und nach außen kehren und da dann teilweise halt wirklich ihre Wut rauslassen oder ihre teilweise auch Liebe ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt ja auch mehrere Liebesgeständnisse in dem Film, die vielleicht gar nicht zustande gekommen wären, eben ohne diese Ausnahmesituation.
Ja, und absolut. Und genau diese Emotionen führen dann wiederum eben dazu, dass andere sich entscheiden, auf eben Person X Jagd zu machen, weil das dadurch entsteht. Und gerade übrigens diese Liebesgeschichten oder beziehungsweise das Ausmaß und die Hintergründe dessen werden wohl im Buch noch extremer beleuchtet. Also da ist der Film wohl schon sehr eingedampft, so wie ich gehört habe. Also es ist zwar noch drin, hat einiges drin, aber ist wohl tatsächlich im Roman deutlich, deutlich mehr. Vielleicht hat man das wirklich aus Zeitgründen wahrscheinlich auch ein bisschen eingedämpft, weil der Film ja so schon lang genug dauert. Und zudem ist es ja auch so, dass sich viele nach Spielstart gibt es ja auch schon einige Selbstmorde. Das müssen wir auch noch erwähnen, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil es einige in der Gruppe gibt und das ist auch nur realistisch, weil wenn man es wirklich einfach versinnbildlicht, was wird wirklich passieren, da gibt es sicher einige, die allein dieser Drucksituation schon komplett nicht gewachsen wären und sich da komplett selber rausscheiden, weil das, sie da keinen Sinn sehen, einerseits sich zu sagen, okay, ich möchte niemanden töten, andererseits zu sagen, okay, wenn ich niemanden töte, dann ist sie eh für mich vorbei und ja. Also das finde ich auch ziemlich, ziemlich heftig dargestellt, weil auch immer wieder eben Leichen auftauchen, wo man dann auch bemerkt eben, dass die nicht durch Fremdeinwirkung getötet wurden, sondern dass die sich eben selber das Leben genommen haben. Und ja, auch wieder unter der Prämisse, dass es eben Jugendliche quasi sind, ist, finde ich das eh allgemein ziemlich heftig und auch zur Gewalt an sich nochmal. Ich kenne Leute, die mir schon mal, nachdem sie einen Battle Royale irgendwann das erste Mal gesehen haben, meinten zu mir, der ist ja voll harmlos. Puh. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, so, wieso fandst du den harmlos? Und dann haben die mal gesagt, ja, ich dachte irgendwie halt, ne, typisch Hörensagen, ja, Battle Royale irgendwie, ich dachte, das wäre halt der krasseste Splatterfilm, ne, irgendwie so Braindead-mäßig, hast du nicht gesehen? Und ich dachte mir so, ja, aber, also erstens, der ist nicht unblutig, hast du gerade selber gesagt, ja, Chris, ne, es gibt explizite Szenen, ja, aber es ist jetzt kein Metzelfest, aber es ist blutig.
Also ich bin jedes Mal wieder überrascht, muss ich sagen, dass ich finde ihn tatsächlich wirklich ziemlich brutal.
Er ist hart, aber vor allem eben, dass du gerade sagst, eben, ist ja der, das ist ja der springende Punkt, so, es ist Gewalt von Jugendlichen und Kindern gegen Jugendliche und Kinder, es sterben halt Minderjährige in diesem Film, und zwar reihenweise. Und wenn dir das nicht brutal genug ist, also wenn du das als harmlos abtust, dann, dann hast du vielleicht ein Problem.
Vor allem, wenn du den Vergleich ziehst, wenn du dir halt ranguckst, was die Amerikaner produzieren, Sachen wie Divergent, Hunger Games und so weiter, die natürlich gar nicht existieren würden, würde es Battle Royale nicht geben. Aber so sieht dann die Weichspülvariante davon aus. Dort fließt nämlich kaum Blut und dort stirbt kaum jemand. Oder wenn, dann ist es irgendwie überstilisiert und so weiter. Und da kann mir keiner sagen, dass Battle Royale harmlos ist. Ganz im
Gegenteil. Nein, genau. Und vor allem finde ich halt eher so eine Hunger Games Geschichte. Ich finde, das nimmt im Ganzen ja auch irgendwie dann so ein bisschen die grobe Ernsthaftigkeit und verharmlost ja das Prinzip, also da quasi Jugendliche antreten zu lassen, aber im Endeffekt machst du quasi ein blattgebügeltes Popcorn-Ding draus. Das nimmt mir halt so komplett irgendwie die nötige Bitterkeit dahinter, diesen faden Beigeschmack, der fehlt mir, weil es zu schön geredet ist. Und deswegen aber, ja, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist halt eben genau das Ding. Ich meine, hier in so Battle Royale, du weißt ja, da steckt so viel drin, da steckt Herr der Fliegen drin. Ich meine, es gibt ja auch Sachen, die einfach da, natürlich gab es dieses Prinzip in der Idee schon vorher, wie gesagt, ne, Herr der Fliegen ist so ein Ding, Millionenspiele steckt drin. Also es gab ja früher schon viele, viele Romane, die so eine ähnliche Szenario aufgezogen haben, ja genau, Battle Royale hat es halt dann quasi nochmal, hat es dann eben auf eine neue Ebene gehoben und verschaubildlicht, und das ist halt der Punkt, und das halt so ungeschont wie möglich, und das ist halt, aber genau das Drastische an diesem Film, und das macht ihn eigentlich so brutal, und dafür brauchst du halt keine literweise Kanonen an Blut und auch keine abgeschlagenen Köpfe oder sowas reinweise, das wird's ja eher wieder comichaft entfremden, aber eben weil die Gewalt ja auf einer mehr oder weniger noch realistischen Ebene bleibt, das macht's ja auch so hart.
Und wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, es gibt hier fliegen auch Äxte in den Kopf und Kehlen werden aufgeschlitzt oder gesprengt, Köpfe und sowas. Und das ist halt, du siehst halt, hier hat es einfach Konsequenzen. Hier hat das ist einfach alles, was hier passiert, hat Konsequenzen, und das ist halt das, was du in diesen heutigen Young Adult Sachen eher weniger so richtig spürst. Deswegen mag ich halt zum Beispiel eben diese Running Man Verfilmung Ende der 80er Jahre, weil dort auch tatsächlich was passiert und es hat Konsequenzen, wenn dort jemand irgendwie scheitert oder sowas, dann ist der auch tot und mit aller Härte aus dem Spiel gezogen und so weiter. Deswegen finde ich da von diesen US-Pendants eigentlich eher den noch am besten, obwohl er natürlich fast 20 Jahre früher war, nee, 10 Jahre früher war. Genau, Pascal,
ich wollte. Ja, sorry. Nee, alles gut. Gerade fragen. Okay, was ich noch sagen wollte, einmal Zustimmung euch beiden. Ich finde der Film auch jetzt unabhängig vom Gewaltgrad, also meinetwegen hätte man jetzt auch noch viele blutige Szenen rausnehmen können und ich fände ihn halt immer noch krass einfach, aber wirklich wegen der Thematik und dem, was da geschieht und mit, ja, welcher Dramatik das einfach ist, dass du einfach die Jugendlichen hast, die quasi überflüssig sind und die dann einfach dorthin gescheucht werden und im Sinne von, das sind die Spielregeln, entweder es überlebt einer oder keiner, aber die meisten von euch werden sterben. Das heißt, alle Freunde, die ihr hier jetzt gerade habt in der Klasse, die, also entweder werdet ihr die nie wiedersehen oder, ja, nee, praktisch werdet ihr die alle nie wiedersehen nach 3 Tagen. Das ist halt einfach schon mal unfassbar hart. So, dann vom Gewaltgrad abgesehen, relativ egal eigentlich, was da dann passiert. Aber was ich halt auch super interessant finde und was ich halt an diesem Konzept so faszinierend finde, ist, wie dann, das ist ja so, man kennt es ja auch aus Spielen meinetwegen, wenn man sagt so alle gegen alle, dann ist es ja oft so, dass in Spielen sich dann jetzt am Anfang noch irgendwie Teams bilden, jetzt wenn man Risiko spielt und dann sagt man, komm, wir machen ein Bündnis, obwohl man eigentlich weiß, dass es am Ende nur einen Gewinner gibt. Das heißt, dieses Bündnis hat definitiv ein Ablaufdatum. Nur hier ist es halt viel, ist natürlich der Einsatz maximal. So, das heißt, theoretisch selbst die Paare, die sich hier bilden oder die kleinen Grüppchen, wenn die jetzt nicht eine berechtigte Hoffnung haben, dieses System irgendwie auszuhebeln, sodass theoretisch doch mehrere Leute überleben können, ist es ja immer der Hintergedanke, dass wir jetzt zwar gerade befreundet sind und versuchen zusammen hier zurechtzukommen, aber spätestens in 72 Stunden muss einer von uns den anderen töten oder wir sterben beide. Und das finde ich auch, es schwingt immer ganz krass so im Unterton mit, dieses, wenn du halt die Grüppchen siehst, es gibt da ja einige Zweierteams am Anfang oder auch ein größeres Team, das sich da im Leuchtturm verschanzt später. Die wissen halt theoretisch alle, dass das jetzt sehr, sehr begrenzt ist und dass irgendwann ab einem Punkt die sich halt auch töten müssen oder halt Hand in Hand gemeinsam sterben.
Das finde ich ja, ist halt generell an solchen Filmen, die solche Prämissen aufstellen, immer das Interessanteste, einfach das Verhalten der Leute darzustellen. Eben es hat jemand geschrieben, ich glaube, es war bei Letterboxd, es ist einfach so ein, dass sich Battle Royale wie so ein sozial, also das Spiel an sich Battle Royale wie so ein sozialdarwinistisches Experiment anfühlt und dem würde ich auch zustimmen. Ja. Und du hast halt, ich mag so eine Filme, die einfach damit spielen und du dich selber auch hineinversetzen willst und zu überlegen, also du willst nicht da drin sein, aber du versuchst dich gedanklich da rein zu versetzen und zu überlegen, was würde ich jetzt machen? Würde ich mich da mit jemandem anfreunden? Würde ich da in eine Gruppe gehen? Würde ich alleine sein? Würde ich Selbstmord machen? Was auch immer. Und da gibt's halt viele, mir fällt gerade kein bestes Beispiel ein, aber ich fand zum Beispiel da halt auch den deutschen Film, das Experiment zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel für so ein Spiel quasi mit einer Ausnahmesituation, nur dass es da ja ursprünglich keine Konsequenzen haben sollte. Aber so eine Prämissen, wie Pascal es eben schon gut gesagt hat.
Super Film übrigens.
Ja. Pascal es eben schon gesagt hat, so eine Prämissen finde ich hervorragend, da kann man so viel draus machen und glücklicherweise macht Battle Royale auch viel draus, wobei es natürlich da auch ein paar Figuren gibt, da weiß ich nicht genau, ob das realistisch ist. Das sind nämlich zum einen eins von den beiden Mädchen, von denen du vorhin gesprochen hast, Pascal. Das ist nämlich am ersten Tag, das ist dann am nächsten Tag, glaube ich, schon gewesen. Die dann erstmal ihre Haare wäscht und da so eine Beautypflege am Morgen macht. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist.
Nee, aber da bekommen wir ja dann noch eine
Die macht ja sogar noch Sport.
Ja, wobei, na, doch, stimmt, doch. Das ist eine Mischung aus Flashback und das, was auf der Insel passiert. Ja, da bekommen wir ja dann noch so eine Zwischensequenz noch dann ihr dramatisches Erlebnis in der Kindheit geschildert. Ja. Ist jetzt nicht zwangsweise eine Begründung, warum man sich da so verhältnismäßig unpraktisch verhält. Aber ja, es ist schon generell. Die Figuren sind halt.
Du sagtest ja, kurz überbrechen, du sagtest ja vorhin selber, Pascal, dass dir manche Szenen im Film irgendwie ungereimt ein bisschen vorkommen oder ja, unrealistisch dargestellt. Das ist so ein Ding. Also ich bin da bei dir. Es gibt so 2, 3 Handlungen im Film, da würde ich sagen, okay, das macht in so einer Situation niemand. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Und ja, aber zusammen, das ist halt das Ding, dass immer wieder im Film werden, jetzt müssen wir erstmal auch mal erwähnen, für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht kennen, immer wieder im Film passieren halt Flashbacks aus der Vergangenheit von den diversen Schülern. Da sieht man halt, manche hatten halt eine schwere Vergangenheit, schwere Kindheit oder halt sonstige Geschichten. Und das fließt halt dann auch immer wieder in die Gegenwart halt mit ein. Und dadurch erlernt man halt auch teilweise, wie Figuren zueinander stehen und solche Geschichten. Ja, und bei dieser Sportszene da quasi, wie gesagt, soll ja zeigen, dass sie es nicht ohne kann quasi. Deswegen soll es natürlich irgendwann Übertreibung werden. Ich finde es aber auch ein bisschen, ja, das hätte man sich auch vielleicht sparen können.
Vor allem ist es inkonsequent in sich selbst, weil sie halt, da ist doch noch der Junge, der so für sie schwärmt, die sich ja dann auch noch bekämpfen da. Und er kommt zu ihr hin und macht ihr da so ein, ja, macht ihr so ein Geständnis und möchte auch so ein bisschen mit ihr rumschäkern. Und sie sagt dann so, die eben noch hier im Todeskampf quasi dort Sport gemacht hat, meint dann so, ja, machst du dir keine Gedanken um dein Leben? Warum redest du jetzt hier über Sex und sowas? Du hast ja auch keine Gedanken um dein Leben gemacht. Du hast sie gerade gejoggt.
Ja, aber es sind halt auch echt viele Figuren der Coolness wegen überzeichnet bis ins Maßlose. Aber das ist halt, ja, wenn man schon so ein paar japanische Filme kennt oder da jetzt auch kein Problem mit hat, finde ich das vollkommen okay. Also das ist mal so ein ganz interessanter Wechsel halt zwischen den Figuren, die sich sehr comichaft anfühlen. Halt allen voran, meiner Meinung nach, das Mädel halt, dessen Namen mir jetzt auch nicht mehr einfällt, aber der Kazuo, das ist der Uzi-Mann, der halt ja wirklich wie so ein Todesengel da quasi durch diese Insel zieht. Dem kaufst du das halt theoretisch auch nicht ab. Das ist auch der Einzige, der jetzt wohl das freiwillig einfach nur aus Spaß an der Freude gemacht hat. Ja, aber irgendwie schafft der Film das dann trotzdem, so eine Mischung aus den realistischeren Figuren, die dann, wo es einem dann auch irgendwie, ja, wo man mehr mitfühlen kann, und den eher so ein bisschen comicartigen oder, soll ich auch so negativ klingen, aber so den überzeichneten Figuren zu finden. Ja.
Eine Schauspielerin, also ich glaube, das ist sogar die Mitsuko gespielt hat, die wurde ja dann von Tarantino auch noch quasi aus der Schatulle geholt, die Chiaki Kuriyama, und hat ja dann in Kill Bill zum Beispiel auch mitgespielt, quasi dieselbe Rolle gespielt eigentlich.
Genau, die spielt die Takako, also die Mitsuki ist die andere, aber das ist die mit der...
Die Mitsuko mit der heißt die.
Doch, ne? Mitsuko, ne? Mitsuko?
Nee, Chiaki Kuriyama hat Takako gespielt im Battle Royale, aber dann und Ko Shibisaki... Shibasaki hat Mitsuko. Ich hab's gerade vor mir, deswegen müsste es stimmen.
Ja, genau, sowas, ja. Ja, das
ist
richtig.
Ist ja auch relativ lax, ja. Aber jetzt genau.
Wurde sie belohnt für ihre ikonische Rolle in dem Film, dass sie dann auch Tarantino gleich rübergeholt hat. Was ja vielleicht noch für den Zuhörer jetzt interessant ist, der den Film noch nicht kennt, ist, dass dann auch Kitano natürlich immer noch im Verlauf des Films eine Rolle spielt, indem er zum Beispiel einfach auch quasi, wir müssen dann die Spielregeln vielleicht noch teilweise noch mal ein bisschen im Detail erklären, dass er dann zum Beispiel auch ausruft, wer gestorben ist von den Schülern, die haben dann auch alle Nummern, Junge Nummer 5, Mädchen Nummer 6 und so weiter, und dass auch, es gibt ja diese Gefahrenzonen, André, was hat es damit auf sich?
Ja, die Gefahrenzonen, Player Unknowns Battlegrounds, Spieler wissen Bescheid. genau, Gefahrenzonen wird ja auch am Anfang erklärt, eben in diesem Tutorial-Video für die Schüler. Und zwar ist es so, dass es auf der Insel täglich bestimmt quasi der Kitano Bereiche, in denen sich die Schüler quasi aufhalten müssen, wenn sie sich außerhalb, also es läuft quasi ein Timer ab, es wird auch angesagt, und wenn sie sich außerhalb dieses Bereichs befinden, dann wird ebenfalls ihr Halsband, was sie tragen, gesprengt. Das heißt, sie wollen natürlich dafür sorgen, dass die Schüler sich nicht aus dem Weg gehen können, denn es soll ja gekämpft werden. Also färchen sie sich quasi damit zwanghaft in Areale zusammen, damit sich jeder in diesem Areal aufhalten muss. Und das ist eben
auch so eine Sache, die Zeit. Zum Beispiel bei Hunger Games beim zweiten Film Catching Fire auch fast 1:1 übernommen wurde.
Korrekt, ja. Und ja, das ist halt natürlich der zusätzliche Druck noch, dass du weißt, sobald du außerhalb dieses Bereichs bist, musst du eben dafür sorgen, dass du in einer gewissen Zeit reingelangst, weil du sonst auch eben stirbst. Und ja, wie gesagt, und deswegen ist ja die Prämisse ist natürlich dahinter, dass die Leute sich auf engem Raum befinden sollen, damit sie natürlich entsprechend sich begegnen und sich bekämpfen müssen.
Was ich noch ganz interessant finde, was man ja eigentlich erwarten könnte, und korrigiert mich, wenn ich jetzt das komplett falsch verstanden habe, aber nee, ich habe den Film ja so ein paar Mal gesehen, das wird halt nicht in keinster Weise irgendwie, ich sag mal so, als Videoaufzeichnung oder Livestream irgendwie für die restliche Bevölkerung zelebriert. Das ist halt, so wie ich es verstanden habe, rein, das Spiel gibt es. Es kann sein, dass es so eine Art News-Ticker gibt oder so nach außen, das weiß man aber nicht. Und am Ende wird halt der Gewinner bekannt gegeben. Aber da wäre ja theoretisch das Potenzial eigentlich für so eine Art Big Brother mit Morden eigentlich auch da gewesen.
Ich glaube, vielleicht war das da einfach noch nicht so weit. Hätten sie den Film vielleicht 2-3 Jahre später gemacht, als dann auch wirklich dieses Reality-TV weltweit populär war, vielleicht hätten sie es dann schon mit reingebracht. Ich glaube, das ist einfach da den Zeitpunkt zu schulden. Das ist auch vielleicht im Roman, gut, der im Roman wurde ja nur kurz vorher geschrieben, also wurde er quasi frisch verfilmt, aber dass da es da einfach genau dieser Zeitpunkt war, wo das neu war so ein bisschen und noch nicht da so drin verfestigt war, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, gut, im zweiten Teil hätten sie es ja dann theoretisch machen können, obwohl da ja einen anderen, da kommen wir später noch zu. Es ergeben sich ja dann quasi so ein paar Figurenkonstellationen. Also wir haben dann unsere, ja, ich würde mal sagen, unsere drei Hauptfiguren, mit denen man dann auch so ein bisschen mitfiebert, also Chuya und das Mädchen Noriko, die sich dann mit dem einen von diesen Außenseitern oder Austauschspielern Shogo quasi anfreunden und versuchen gemeinsam zu überleben, weil Shogo auch behauptet, dass er einen Ausweg kennt aus diesem Spiel heraus. Also wir haben diese Konstellation. Dann haben wir eine Gruppe von Mädchen, die sich quasi im Leuchtturm eingeschlossen haben, die dann wirklich, ja, muss man sagen, die sich wirklich so derartig misstrauen, dass es fast am Ende, die Szene habe ich total an Reservoir Dogs erinnert, euch auch, als die sich die Mädchen da gegenseitig dann beschuldigen und erledigen?
Das ist generell, sorry.
Nee, alles gut.
Also ich finde, das ist, also habe ich immer wieder das Gefühl, das ist der Tarantino-eskiste, egal wie man es ausspricht jetzt, Moment des Films tatsächlich, diese komplette Leuchtturm-Szene, weil es halt auch diese krasse Eskalationskurve hat, im Sinne von am Anfang habe ich das Gefühl, die haben sich alle ganz lieb, die sind aufgeregt, die trauen halt dem Shuya, der da aufgenommen wurde, der da verletzt oben im Leuchtturm liegt, nicht, und ja, das Misstrauen des einen Mädchens führt dann dazu, dass da innerhalb von wenigen Minuten halt niemand mehr lebt, außer er. Das ist einer der, meiner Meinung nach, also zumindest für mich, der stärksten Momente im Film.
Übrigens auch einer von, ich glaube, es war sogar der Lieblingsfilm von Tarantino seit 92, glaube ich.
Ja.
Also es passt schon. Also man merkt auf jeden Fall auch, dass es eine große Inspirationsquelle für seine späteren, neueren Filme war.
André, du... Achso, sorry, weil du eben noch angefangen hattest, deswegen wollte ich nur fragen, ob du noch was dazu hast, oder?
Nee, also stimme ich jetzt zu. Ich wollte auch noch sagen, ja, absolut. Die Szene könnte 1:1 für Theorie so gedreht worden werden, ja, absolut. Es ist auch geil, wie er dann nachher runterkommt, eben von oben, und ja, ist halt einfach, findet einfach dieses Schlachtfeld vor und denkt sich so, was denn hier passiert. Das ist ziemlich großartig, ja.
Und das ist auch das Coole, dass der Film dann auch da nicht differenziert irgendwie zwischen Frauen und Männern oder Jungen und Mädchen, sondern dass das einfach genauso rabiat zur Sache geht, als wenn es jetzt halt Männer gewesen werden eben, ne?
Genau, das ist auch genau der Punkt eben. Es kann halt niemand auf irgendjemand Rücksicht nehmen. Das geht halt nicht. Es ist scheißegal. Ob Mann oder Frau, muss halt weg. Also das ist halt, ja, einfach konsequent durchgezogen, ja.
Dann gibt's noch eine dritte Gruppe. Das ist die Gruppe um Shinji, die quasi in diesem Kontrollzentrum da irgendwie an so Computersysteme rankommen und versuchen durchs Hacken so eine Art Bombenattentat auszulösen, um quasi dieses ganze Spiel ja zu zerstören. Das sind vielleicht für mich die Sachen, okay, das ist ja nicht unrealistisch und sowas alles, es soll ja auch tatsächlich ein echtes Hacking-Portal gewesen sein, was da verwendet wurde, rein von Optik her, aber das waren für mich die Momente, wo der Film so ein bisschen geschwächelt hat, also das hat mich immer so ein bisschen rausgeholt, dann diese Momente, als sie da ihre komischen Hacking-Pläne da sich überlegt haben, weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, das ist halt auch generell ein bisschen... Also ist halt sehr lustig, dieses Hackerman-Ding, was der dann halt durchzieht. Ich finde es auch schon ein bisschen unrealistisch jetzt. Es wäre wahrscheinlich für diese Militäreinrichtung nicht so schwer, denen das irgendwie zu verhindern, dass sie da keine Möglichkeit zu haben. Brauchst denen ja nur keine Computer geben oder so. Aber ich finde es halt einerseits auch witzig und aber auch ein bisschen arg konstruiert, auch dass sie dann irgendwie rausfinden, sie sind glaube ich dann ja die Ersten, die rausfinden, dass halt Mikrofone in den Halsbändern sind und dann fangen die an so ein bisschen zu schreiben, aber am Ende ignorieren sie es auch wieder zum Teil und dann halten sie so die Hand davor, weil sie meinen, dass es dann nicht mehr gehört werden kann. Ja, ist auch so, würde ich auch sagen, so von den Gruppen so die schwierigste.
Bei konstruiert bin ich halt bei dir. Also ist halt, das Ding ist halt, wenn das wirklich halt so ein staatlich kontrolliertes Spiel ist, was halt jetzt auch nicht seit gestern existiert, dann werden die so einen Fall entweder schon mal gehabt haben oder sie wissen halt genau, wie sie es unterbinden können. So, und dass auch halt genau in der Klasse halt irgendwie ein paar Leute sind, die halt hacken können, ist natürlich halt auch so, ja, also ja, ich bin bei dir. Es wirkt alles ein bisschen aufgestellt. Natürlich verstehe ich den Sinn so des Einbaus. Die wollen halt darstellen, also es soll halt so ein bisschen Spannungskurve halten, so. Während sich alle bekämpfen, okay, die Möglichkeit, dass sie es vielleicht ja schaffen, einen Ausgang zu finden, ist immer da irgendwie. Ne? Mhm. Also es soll so ein bisschen noch so eine ist ein bisschen wie so die Aorta beim Domino Day. Die läuft halt so im Hintergrund mit und verspricht vielleicht im Hintergrund noch, du weißt immer, da läuft noch was. So, es könnte vielleicht noch eine Rettung geben. Und ja, es stört mich jetzt nicht, es hätte aber nicht sein gemusst.
Die, was halt dann, und jetzt, das ist nämlich nochmal interessant, eben auch diese Gruppe wird ja dann quasi mehr oder weniger aufgelöst durch das Auftreten von diesem Psychopathen-Schüler da, durch Kazuo, und der die dort alle niedermetzelt, und das ist halt so da der Moment, und deswegen, da verstehe ich es halt definitiv nicht, der Film kann nicht harmlos sein, weil er schießt ja nicht nur diese Kinder da ab, sondern nachdem sie schon am Boden liegen und rumwimmern, geht er halt mit der MG noch weiter drauf und durchlöchert die halt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, quasi, die sind schon am Boden und sie werden auch sterben, und er lässt trotzdem nicht von ihnen los und ballert drauf, was das Zeug hält, und das ist halt da, wo es definitiv nicht mehr harmlos ist. Ich glaube sogar, der Film hat sogar noch eine leichte Steigerung drin, also der wird definitiv auch noch so mit dem Verlauf immer brutaler, finde ich, beziehungsweise er spielt es einfach konsequent seine Prämisse zu Ende, und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist dann wirklich schon ein bisschen grenzwertig gewesen, aber passt natürlich halt in den Kosmos rein, ne?
Ja, definitiv. Das wollte ich einmal ansprechen, ist relativ egal an welcher Stelle, aber jetzt haben wir schon über die meisten Figuren geschnackt, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Was ich auch total mag an dem Film, ich habe das, glaube ich, schon mal so angedeutet, dass die Waffen meiner Meinung nach die Figuren ganz cool charakterisieren, dass das irgendwie so geschehen ist, dass jede Figur mehr oder weniger eine Waffe gefunden hat, die den Charakter, zumindest bei den meisten, so ein bisschen symbolisiert, und dann, das ist irgendwie so eine ganz coole Subebene. Also ich finde, das merkt man halt sehr krass bei dem Kazuo mit der Uzi, aber auch bei der Takako mit dieser Sichel. Ja. Irgendwie passt das ganz geil. Und dann gab's, ja, weiß nicht, würdet ihr mir da zustimmen oder ist das zu weit reingedacht? Ja, ist es mir noch aufgefallen bei dem Mädel, dass das erste, was da in dieser Garage von Takako aufgegabelt wird, die mit diesem Taser dann noch so ganz nervös so rumtasert. Ja. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sich da ein bisschen was bei gedacht wurde. Ich finde, das passt hier und da fast schon zu
gut. Also da kann ich halt aber einen Funfact einsteuern, weil das weiß ich. Die Waffen wurden im Gegensatz zum Buch alle geändert fast.
Und ja, das habe ich auch gelesen.
Aber einige. Also im Buch haben die meisten von den Hauptcharakteren, also sag mal in Anführungszeichen Hauptcharakteren, also von den wichtigsten Figuren, die haben teilweise komplett andere Waffen. Also das hat sich dann entweder wirklich im Film so ergeben, oder ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Du hast auch, ich finde das recht, die, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie passen die Charaktere zu ihren Waffen oder beziehungsweise die Waffen zu ihren Charakteren und passen zu den Situationen, die sich halt dann befinden. Inwiefern jetzt natürlich sich der Fukasako jetzt irgendwie dabei was gedacht hat, natürlich in Bezug auf das Screenplay, ob es vielleicht einfach besser funktioniert als im Buch. Mag dahingestellt sein. Ich weiß, dass zum Beispiel einer der Hauptcharaktere hatte nämlich im Buch, hat er gar keine Waffe, sondern nur einen Topfdeckel gefunden. Zum Beispiel, und konnte sich erstmal gar nicht verteidigen. Und im Buch und im Film ist es halt so, dass er eine Waffe hat und direkt halt los töten kann. Also es gibt wohl schon ein paar gravierende Unterschiede, was gerade das Waffensetting angeht. Aber auf jeden Fall finde ich die Auswahl auch interessant, weil sie eben, wie gesagt, ja, sie passt zu den Situationen, in denen sie sich befinden. Hätten sie in der Situation andere Waffen, hätten sie sich komplett anders verhalten müssen.
Ja, das stimmt, definitiv. Das ist ist ganz lustig, weil er doch dann oftmals, quasi Figuren dadurch erst die Möglichkeit gegeben wird, so zu handeln. Aber, eigentlich war das auch, ja.
Das, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das da in dem Fall auch, André, das Ende des Films, also die Auflösung, beziehungsweise was sich da bewegt, ist das aus dem Buch 1:1 übernommen, weißt du das zufällig? Oder, also das ist ja vielleicht das, wo man sagen könnte, das ist der Moment, wo der Film jetzt vielleicht nicht ganz in seine Konsequenz bleibt. Also ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, der Film ist jetzt mittlerweile 18 Jahre alt und die meisten werden ihn gesehen haben. Deswegen lösen wir ihn jetzt auch direkt auf. Also du hast halt am Ende, dass der Shogu quasi das Kontrollzentrum so ein bisschen in die Irre führt und letztendlich einfach nur will, dass Shuya und Noriko überleben, damit sie das Spiel überleben und auch Kitano kommt dann noch wieder ins Spiel und mischt sich da ein und am Ende stirbt quasi er als Held sozusagen und hat die beiden gerettet und ist es auch so? Also das ist, der Film hätte ja natürlich auch den Weg geben können, oder beziehungsweise der Roman, dass es konsequent zu Ende geht und niemanden überleben lässt.
Ich meine, dass die Überleben ist im Buch genauso. Ich hoffe, jetzt erzähle es keinen Quatsch, aber ich meine ja, es gibt nur zwischenzeitlich ganz andere Konstruktionen in Sachen halt eben, wer überlebt, wer stirbt zwischendrin. Und es leben halt auf jeden Fall im Buch am Ende, so kurz vorm Ende, noch deutlich mehr Schüler als im Film. Also kurz vor Ende leben irgendwie im Buch noch knapp 17, 18, 19, 20 Schüler, die am Ende nochmal irgendwie alle nochmal in den letzten Seiten weggemetzelt werden. Und hier ist am Ende ja schon eine sehr kleine Gruppe nur noch über. Die meisten sterben ja dann bis zu letzten 20 genau. Minuten vor Schluss. Genau, also das weiß ich. Es gibt auf jeden Fall andere Abläufe in Sachen, wie viele Leute sterben. Aber das Ende ist, soweit ich jetzt weiß, ist es gleich, ja. Also der Outcome ist gleich.
Ich meine, so ein bisschen Konsequenz ist es ja wiederum, weil selbst wenn sie jetzt in Freiheit sind, sind sie nicht in Freiheit, weil sie halt angeklagt werden wegen Mord und Beihilfe zum Mord. Also sie sind gesuchte Menschen, das sieht man ja auch am Ende.
Und ihr Leben ist halt trotzdem in dem Sinne vorbei.
Genau.
Nur auf eine andere Art, ja.
Ja, wie das stimmt.
Das Ende?
Ich habe zwei... Auch die
Thanos-Rolle vielleicht, um den
auch ja, zu ziehen. Also was man noch erwähnen kann, was man noch erwähnen kann auf jeden Fall, dass der Kitano ja auch noch so ein spezielles Verhältnis zu der Noriko hat, weil er ja auch, der hat ja dieses Bild gemalt, das Fun Fact auch dann wirklich von Takeshi Kitano gemalt wurde, wo sie halt in der Mitte steht und diesen Sonnenschein um sich drum hat, weil er zu der Noriko, das war wohl so die einzige Schülerin, die er wertgeschätzt hat, beziehungsweise wohl auch noch ein bisschen mehr gemocht hat, in der Zeit, als er ihr Lehrer war. Und
also die hatten eine private Ebene, kann man schon
genau,
sagen. Also
genau.
Das hatte er mit keinem, ja.
Eben, und deswegen ist er, glaube ich, auch einmal ist er ja quasi auf dem Spielfeld aufgetaucht hat er so ein bisschen eingegriffen. Und also, aber am Ende ist es, ich frage mal einmal direkt einfach, es gibt ja diese Szene, wo sie dann, wo der erste Shogo ankommt bei dem Kitano, der dann auf der Insel geblieben ist und Sport gemacht hat, dann gehen sie wieder in diesen Besprechungsraum und dann wird sehr schnell klar, dass er halt gecheatet hat. Das heißt, der Shogo hat eine Möglichkeit gefunden, diese Halsbänder zu manipulieren, was ich auch schon schwierig fand, weil das meiner Meinung nach nie richtig erklärt wurde. Ich weiß auch nicht, ob das im Buch anders ist. Und dann kommen halt Shuya und Noriko rein, erschießen Kitano, der dann halt, und das ist so eine Szene, die ist so ein bisschen, der dann auf dem Boden liegt, tot, dann klingelt sein Telefon und dann steht er noch einmal auf und telefoniert noch einmal mit seiner, ich glaube, Ex-Freundin oder Frau, ich weiß es nicht genau, das wirkt halt so ein bisschen sehr weird, weil er ja eigentlich tot war. Ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meine.
Ist natürlich eine Sache, die generell bei japanischen Filmen auch oft so hat, dass natürlich das Drama wichtig ist. Und wenn dort jemand schon mit 10 Kugeln durchsiebt ist, und da gibt es ja mehrere Figuren hier, dass sie dann trotzdem noch irgendwie noch einen Spruch an die Moral oder einen Spruch rauslassen oder noch irgendwas in ihrer Verzweiflung nochmal sich aufraffen und sowas. Damit muss man einfach leben. Und das ist eine Sache, mit der hatte ich früher auch extreme Probleme. Aber mittlerweile, wo ich jetzt dann doch auch schon weit über 100 japanische Filme gesehen habe, gehört für mich einfach dazu. Ich würde schon fast vermissen, wenn es nicht der Fall wäre und vorkommen würde.
Ich finde übrigens allgemein im ganzen Film, muss man auch mal sagen, das ist mir jetzt auch im Kino dann aufgefallen, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, die ganzen Tode sind so krass overacted.
Ja, also, alles ist.
Also das ist, also gerade die Tode wirklich, wenn die, das ist ja, wenn die sich am Boden winden und, das ist unfassbar. Also.
Wie gesagt, die sind schon tot und halten noch Monologe, also.
Ja, und winden sich und rollen sich noch rum und springen noch mal im Kreis irgendwie. Also, das ist schon teilweise, also es reißt nicht raus, aber es ist schon sehr krass. Das muss man mögen, so einfach. Jemand, der das nicht so kennt, dieses Spiel, wie die Asiaten gerne eben Schauspielern, der kann sich daran stören.
Wobei man auch natürlich auch gleichzeitig ein Lob aussprechen muss. Also ich finde, es sind ja teilweise Leute, die halt vorher nie geschauspielert haben. Es wurden ja über 800 Leute da gecastet über mehrere Monate. Und was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass es halt zum Beispiel keine Stunt-Doubles gab für die Jungdarsteller. Und es sind ja schon auch einige Action-Szenen mit drin und so. Und das muss man dann auch natürlich dann wiederum lobend erwähnen in dem Fall.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Und gerade so eine Sachen mit, sind natürlich, gut, die meisten Schauspieler, es waren jetzt nicht so viele Schauspieler in diesem Alter ihrer Filmfiguren, also 15, 16, sondern meistens älter, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, auch gerade so eine expliziten Gewaltszenen, das nimmt er natürlich auch immer schon mit, denke ich mal, das ist ja, wir haben das ja damals auch bei Halloween gesagt, mal kurz angesprochen, bei Daniel Harris war es, glaube ich, wenn du da die ganze Zeit mit Michael Myers drehen musst und sowas, und hier wird jetzt nicht so extrem gewesen sein, aber es ist natürlich sicherlich eine psychische und auch physische Herausforderungen, in so einem Film mitzuspielen. Ne?
Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt, ja.
Definitiv. Was ich noch fragen wollte, hatte eben ab und zu ein Problem damit, so jetzt mit der Cinematografie. Ich bin der Meinung, man sieht halt schon an einigen Stellen mal hier und da Greenscreen. Hat euch das gestört? Oder, weil ich finde den Film, da ist, also vielleicht liegt es jetzt auch quasi an Blu-ray-Qualität, aber man hat nicht immer das Gefühl, dass das jetzt halt gerade wirklich auf dieser Insel stattfindet, sondern so ein bisschen theateresk schon wirkt.
Oh, fand ich eigentlich gar nicht so. Also ich fand, okay, ein paar CGI-Sachen fallen natürlich auf, aber wenn du dann jetzt, wenn wir nachher nochmal kurz auf den zweiten Teil auf den eingehen, da ist es zum Beispiel wesentlich krasser, finde ich. Das, was, ja, du jetzt eben sagst, das trifft eher auf den zweiten Teil da total zu. Hier finde ich eher weniger. Also ich finde schon, dass der atmosphärisch ziemlich dicht ist und dass da wenig bei ist. Natürlich sind das Kulissen. Es ist ja auch immer noch ein Low-Budget-Film. Mhm. Und man sieht das natürlich auch an vielen Stellen, dass es jetzt nicht eben die abgelegene Insel ist und so weiter. Aber ich finde, sie haben das schon ziemlich gut gemacht. Also da muss ich sagen, das hat mich nicht rausgeholt aus der Atmosphäre. Selbst wenn da so ein paar Kleinigkeiten waren vielleicht, die du gerade ansprichst, aber nicht so, dass mich das irgendwie aus der Stimmung gezogen hätte. Ich weiß nicht, wie es bei André war.
Nee, ich find's auch gut. Also sie haben es auf jeden Fall gut kaschiert. Das ist das einzige Setting, wo ich das immer ein bisschen Gefühl habe, ist halt diese Hackerhöhle. die wirkt wirklich so ein bisschen so, die holen wir aus Moonraker, aus dem Set von Moonraker, ja, raus und setzen sie in Battle Royale irgendwie. Also es wirkt einfach so völlig deplatziert, aber das ist eine andere Geschichte nochmal, weil halt das gesamte Konstrukt von dieser, von dieser Szene, von dieser Gruppe mich eh halt nicht so ganz zufrieden stellt. Aber sonst finde ich, haben sie es eben immer gut kaschiert. Also ich finde schon, dass der wirkt wie auf einer Insel, auch wenn es vielleicht nicht eben nicht so ist. Auch halt natürlich diese diese Zentrale quasi oben, wo Kitano ist, wenn der dann noch da über diese Insel aus dem Fenster guckt. Ich finde schon, das hat einfach eine Gesamtstimmung, das passt. Also klar, wie gesagt, der Look ist trotzdem irgendwie so rough, weil es eben natürlich keine High-Value-Hollywood-Produktion ist. Aber ich finde auch, der ist schon sehr stimmig. Also ich fand auch, das haben sie gut kaschiert.
Ja, die was der Regisseur, also Kinji Fukasuka auch gesagt hat, das wollte ich nur mal anmerken, weil das ist halt, bevor ich es vergesse, wenn wir das hier abrunden. Sind ja eingangs schon darauf eingegangen, dass halt der Film zum einen damit spielt, dass erst diese Ausnahmesituation so ein bisschen das Innenleben der Jugendlichen herausholt. Und da hat natürlich auch ein paar andere Sachen. Es wird ja viel diskutiert, was in diesem Film drinsteckt, ob das zum Beispiel auch die aufkeimende Jugendgewalt in Japan ist. Und letztendlich selbst hat Fukasaku gesagt, dass es einfach dieser Film soll einfach seine Worte gerichtet an die nächste Generation, an Kindern und Jugendlichen sein, und dass es immer Hoffnung gibt und dass man auch, wenn die Welt im Abgrund ist, immer noch was rausholen kann dabei, dass es aber auch gleichzeitig immer so Kritik auch an die Erwachsenen ist, dass die Erwachsenen immer die Kinder für Probleme in der Gesellschaft, und immer ist es die Verrohung der Jugend, die schuld ist an irgendwelchen gesellschaftlichen Problemen ist. Und fandet ihr, das kam gut rüber, oder denkt ihr, das ist eher sowas, wo der Regisseur im Nachhinein sagt, ja, okay, der hat jetzt im Nachhinein noch ein bisschen Gesellschaftskritik darauf gequatscht, aber ich finde schon, dass der Film halt kein reiner Exploitation-Film ist, sondern wirklich auch von vornherein dieses Anliegen, scheinbar ja mit Sicherheit auch im Roman so verankert, diese Absicht hat, auch wirklich was zu erzählen, im Gegensatz zum zweiten Teil nachher.
Ich lasse André mal den Vortritt.
Bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ich finde der Film schafft das in vielen Szenen, aber nicht durchgehend. Also ich finde, der Opener ist halt schon mega stark, haben wir jetzt schon gesagt. Der holt dich direkt passend ab. Und dann zwischenzeitlich eben auch mit den Rückblenden, wo dann auch rauskommt teilweise Verhältnis zu Eltern und so weiter der Schüler, da kommt es ganz stark raus. Es gibt aber, finde ich, auch so einen kleinen Part so im Film, vielleicht sind es so vielleicht so 20 Minuten oder so, was auf die Länge nicht viel wirkt, aber es gibt so einen, ich finde, so einen Mittelpart, da vergisst du jetzt komplett. Weil da geht's dann wirklich, also da geht's fast ausschließlich eben nur um Zwist, so wirklich Differenzen zwischen Schülern und Potenzial eben, und dann das Gewalt auszuüben und so weiter. Es gibt ich finde, er zieht's nicht ganz kohärent durch. Ich will ja auch hier, weiß ich nicht, wie es eben im Buch ist, weil der auch, glaube ich, backgroundmäßig noch viel viel mehr bietet als der Film, was der Lauflänge geschuldet ist. Aber abgerundet, wie gesagt, weil quasi Anfang und Ende und eben die Rückblenden und Auserzählungen der Charaktere dann aber stimmt, ist die Message halt auf jeden Fall da. Also wie gesagt, ich würde niemals Battle Royale als Exploitation-Film betiteln, das ist auf keinen Fall. Er hätte es nur meiner Meinung nach ein bisschen, glaube ich, sogar noch mit mehr Fingerspitzengefühl machen können, aber dafür fehlte vielleicht auch einfach vielleicht Budget, vielleicht Erfahrung, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht betiteln, weil ich nicht weiß, natürlich, wie die Produktionsgeschichte was da seine Intention natürlich auch dann war, beziehungsweise was da sein Skill war. Aber im Endeffekt zusammengefasst, ja, der Film bringt das rüber, nicht durchgehend, aber man versteht auf jeden Fall die Aussage und kann die auf jeden Fall auch greifen.
Pascal, dein Fazit zu Battle Royale?
Mir der Film schon beim ersten Mal und auch dann beim jeder weiteren Sichtung sehr gut gefallen. Ich kann es so ein bisschen, also ich mag ja japanische Filme. Ich war auch schon früh mit so diesem japanischen Humor über Animes am Anfang und dann später über Realfilme in Berührung gekommen. Deswegen habe ich da gar kein Problem, dass es das irgendwie abschreckend oder dass es das irgendwie ungewohnt für mich wirkt. Und dann darüber hinaus finde ich, ich kann es bei Battle Royale nicht so richtig zusammenfassen, was ich jetzt so super stark daran finde. Ich meine, die Idee ist toll, die finde ich klasse, aber viel stärker finde ich eigentlich, wie der Film mit den Figuren spielt, weil eine Stärke, die ich dem wirklich hoch anrechnen muss, ist, dass bei so vielen Figuren, und der Film hat jetzt eine normale Laufzeit, sag ich mal, schafft er es trotzdem, dass ich irgendwie recht schnell aufgrund dieser Situation und aufgrund der echt toll gecasteten Schauspieler immer so ein bisschen mitfieber, auch jetzt mit Figuren, die ich vielleicht gerade seit 30 Sekunden zum ersten Mal gesehen, vor 30 Sekunden zum ersten Mal gesehen habe, und die dann relativ schnell halt einfach sterben oder sonst wie was mit denen passiert. Das funktioniert sehr gut. Und dann hat der Film halt die Gewalt ist halt einerseits immer eine Mischung aus sehr ernst, sehr hart, aber auch sehr mit so einer lustigen Note. Da hat halt so einen kruden Humor, der sich auch durch den Film durchzieht. Dazu die Atmosphäre und die Stimmung, die der Film erzeugt, das passt für mich zusammen. Und ja, ich finde den Film sehr stark und als Bewertung gebe ich dem 4,5 von 5 Sternen.
Gibt's ja gar nicht. André, dein Fazit.
Mein Fazit, Battle Royale, wichtiger Film, definitiv, nicht nur fürs japanische Kino, sondern auch allgemein, bin da fast so ein bisschen so, fast wie Fazit für mich für Oldboy, nämlich der auch für mich einer der wichtigsten japanischen Filme, so, der letzten 20 Jahre, asiatisch, würde ich sagen, aus dem asiatischen Bereich, auf eine ganz andere Art natürlich, aber auch hier vielleicht tatsächlich die Ausgangslage, dass er so skandalträchtig war, vielleicht gerade wichtig für den Film, weil er dadurch auch die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er brauchte, weil ich glaube, Battle Royale, wenn du den so siehst, der könnte theoretisch auch komplett unterm Radar verschwinden können, was aber eben durch den Medienrummel, eben den er erzeugt hat, eben durch die Thematik und so weiter, aber eben geschafft hat, sich hochzuhalten und dann eben auch vielleicht auch in manchen Kreisen zum verzweifelhaften Kultfilm zu werden, weil, habe ich ja vorhin gesagt, es gibt Leute, die sehen wieder nur die Gewalt drin. Ich meine, klar, das hast du immer bei solchen Filmen. Deutlich aber natürlich, klar, der sozialkritische Aspekt, auf jeden Fall natürlich der ausschlaggebende Punkt bei dem Film, wenn auch natürlich die drastische Darstellung wichtig ist und auch funktioniert. Rein wird mal filmisch unterhaltungsmäßig gesprochen, funktioniert der Film für mich super. Man muss natürlich eben die Augen mal zudrücken, wenn es um solche Sachen wie Overacting oder eben mal auch wirklich schwarzhumorige und morbide Ansätze angeht, wobei die den Film aber deutlich auch ausmachen. Ich glaube wirklich, wenn der so richtig bitterbier ernst wäre, hätte er auch nochmal einen ganz anderen Ton. So finde ich halt, gerade weil es eben Jugendliche sind, diesen leichte Flapsigkeit manchmal ganz passend, weil es einfach auch diese Unsicherheit der gesamten Charaktere ausdrückt, weil es sind keine 30-Jährigen, es sind keine Erwachsenen, die da jetzt auf Leben und Tod kämpfen, sondern es sind Jugendliche. Das macht es einerseits, wie gesagt, realistisch, andererseits eben noch erschreckender, weil es die Grundthematik schon so hergibt einfach. Und er ist komplett gut durcherzählt, er funktioniert, er hat keine Hänger, finde ich, trotz der Lauflänge, weil er es immer wieder schafft, entweder mit der guten Action-Szenen und oder schafft es dann noch zeitgleich eben trotzdem interessante Einblicke in diese Charaktere zu schaffen, sei es Rückblicke oder eben Dialoge auf der Insel. Das klappt alles, finde ich, für mich super gut. Gibt solche kleinen Störfaktoren wie dieser Chaos Computer Club da. Das hätte halt nicht sein gemusst, stört aber trotzdem im Gesamtding des Films auch nicht, weil das wirklich einfach einen kleinen Teil ausmacht, wo man wirklich sagen kann, gut, das nehme ich so hin. Wie gesagt, das läuft einfach im Hintergrund mit. Es ist quasi eine eigene Side-Story. Ansonsten, Ende, wie gesagt, haben wir darüber schon gesprochen, ist Geschmackssache, sag ich mal. Wer einfach lieber Wer einfach lieber Eden Lake möchte, der hätte auch sagen können, gut, ich hätte mir einfach gewünscht, hier ist einfach Schicht im Schacht und das ist einfach so die Aussage des Films. Wir holen hier jede Klasse durch und ja, ist nicht das erste Mal, dass es passiert, hier gerade nicht auch nicht das letzte Mal. Gleichzeitig finde ich aber das Ende, wie es jetzt gekommen ist, dass sie am Ende, wie gesagt, zwei überleben, irgendwie auch eine coole Message wiederum, weil der Film am Ende sagt, du kannst das System auch brechen, so. Du kannst das System austricksen, wenn du willst. Und zeitgleich sagt der Film dann wiederum, auch wenn du das System brichst, bist du trotzdem gefickt. Also das ist halt irgendwie auch nochmal das Krasse am Ende, dass sie sagen, okay, ihr habt's geschafft, aber ihr habt da halt trotzdem keine Freiheit in dem Sinne, sondern ihr seid jetzt Gejagte und ja, viel Spaß bei eurem Leben draußen, was nicht besser ist als der Tod irgendwie auf der Insel. Und ja, wie hat für mich ein absoluter Klassiker, der heute auch noch gut funktioniert, trotz seiner ja Low-Budget- Produktion, weil er auch trotzdem immer, wie gesagt, gut kaschiert und diesen Look einfach hat, der passend ist und wirkt jetzt nicht wie ein billiges B-Movie. Und ja, für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, der für mich 4,5 von 5 Sternen verdient.
Immer wenn André bei uns zu Gast ist, müssen wir die Episode als explizit kennzeichnen aufgrund seines Schimpfwortgebrauchs.
Ja, sorry, das bin ich von Multimaniacs gewohnt. Wir haben unseren Podcast schon auf explizit stehen, weil wir einfach nur Scheiße reden, aber das ist eine andere Sache.
Ich glaube, wir müssten theoretisch bei FSK 18 filmen, den ja theoretisch schon als explizit kennzeichnen, oder nicht? Ah, keine Ahnung.
Ja, wir haben über abgehackte Köpfe geredet. Das ist schon
nicht wahr,
ein historisch relevanter Podcast. Information.
Ja, okay.
Wie eine Bibel. Tatsächlich, und jetzt wird es natürlich wieder unangenehm schon fast, dass ich dem Film auch 4,5 von 5 Sterne gebe. Ich bin gespannt, wann wir es irgendwann mal schaffen, eine unterschiedliche Wertung hier abzugeben, wenn selbst unser Gast auch noch dieselbe Wertung hat.
Dann müssen wir nächstes Mal über einen Film reden, der einfach strittiger ist, weil ich finde, Battle Royale ist halt nicht strittig. Er ist vielleicht umstritten, aber er ist als Film bewertungstechnisch ist auch nicht strittig.
Wir werden im Februar über Hatchet reden, über die Hatchet-Reihe. Vielleicht kriegen wir da ja dann mal nicht Konsens hin. Aber mal schauen. Ich jedenfalls finde auch, dass Battle Royale ein sehr, sehr guter Film ist, der wirklich sehr bissig ist, der sehr brutal ist, böse auch ist in seiner Darstellung und dass es auch diesen satirischen, gesellschaftskritischen Charakter hat, dass er sich mit der Gesellschaft Japans auseinandersetzt und deren Eigenheiten in der Kultur. Und ihr habt das eigentlich schon alles sehr gut zusammengefasst, da brauche ich gar nicht mehr groß noch was zu sagen. Also das ist nicht ohne Grund einer der bekanntesten japanischen Filme und auch gerade im Westen. Also das ist wirklich auch einer der herausragenden Filme der japanischen Kinowelt sozusagen. Da gibt's natürlich auch viele andere, aber so gerade aus dem modernen Sektor, so sag ich mal, ab den 90ern gehört das definitiv zur Speerspitze des japanischen Kinos, wie wir es auch natürlich schon gerade beim Genre-Kino sowieso, wie wir es auch letztes Mal schon mit Mikes Audition hatten. Ganz ohne Frage, ganz wichtiger Film und der auch sehr viel Einfluss hatte, wir haben es schon gesagt, auf Sachen wie Kill Bill, auf Hunger Games oder auch jetzt, um einen aktuellen Horrorfilm zu nennen, André hat ihn auch gesehen, das Belko-Experiment zum Beispiel ist letztendlich auch nichts anderes als ein Battle Royale.
Ja, oder halt Mayhem.
Mayhem, genau, also das ist ja, perfekt. Also es hat immer noch Einfluss nach wie vor und sei es auf Videospiele, ne? Aber das Ganze hat natürlich auch noch was nach sich gezogen, was nicht so gelungen ist.
Ganz, ganz kurz, bevor wir auf Teil 2 springen, noch eine Sache. Und zwar wollte ich euch noch was fragen, abschließend noch. Rückblickend noch auf den ganzen Film jetzt gesehen. Hättet ihr euch gewünscht, dass er mehr auch, denn wir haben es kurz angeschnitten, aber hättet ihr euch mehr Einblicke noch in die reale Welt gewünscht? Wie quasi dieses Ganze aufgenommen wird in der normalen Bevölkerungsschicht oder fandet ihr es gut, dass er so abgeschlossen war?
Ich fand es gut, dass es abgeschlossen war, weil ich das andere habe ich halt schon gesehen. Sowas wie, ich habe es vorhin gesagt, als Beispiel Running Man mit Arnold Schwarzenegger, da siehst du halt, wie sowas dann in der Gesellschaft aufgenommen wird und wie es dann im Fernsehen porträtiert wird. Natürlich gibt es dann da Gruppen, die finden es nicht gut. Dann gibt es wieder irgendwelche regimetreuen Leute, die finden das super, dass sowas stattfindet. Das hätte mich jetzt eher rausgezogen aus dem Film. Das ist auch so eine Sache, warum der Film von mir nur 4,5 Sterne bekommen hat, sind zum Beispiel eher noch diese Rückblicke von den paar Jugendlichen, die man da in die Vergangenheit gesehen hat, auf die hätte ich zum Beispiel auch verzichten können. Das hat genauso gut ohne funktioniert für mich. Weiß nicht, wie es Pascal sieht, aber ich habe da kein Problem mehr gehabt. Also das habe ich einfach schon in anderen Filmen gesehen, wie das denn in der Gesellschaft und in den Medien aufgenommen wird, so ein Spektakel.
Mhm. Ich mag das auch. Ja. Ich mag das auch ganz gern, wenn so bei solchen Filmen dieser Teil der Geschichte so ein bisschen im Verborgenen liegt und man sich als Zuschauer den halt selbst im Kopf zusammenbauen kann, weil das einerseits halt natürlich auch wahrscheinlich viel zu komplex und verschiedenschichtig ist, um das in so ein paar Szenen noch, ja, quasi ausreichend zu erklären. Und ich brauche, ja, wenn das jetzt so eine Big Brother-Komponente hätte, bräuchte ich jetzt auch nicht die Bilder, wie sie das sich irgendwie im Fernsehen angucken oder wie die Eltern da jetzt irgendwie vorm Radio sitzen und die Taschentücher rausholen. Das, ich find's so irgendwie besser, weil es halt ja, das gibt dem so eine, ich kann es gar nicht genau, gibt so eine spezielle Note dadurch einfach, dass du halt auch das komplett auch die gar nicht irgendwie so Angst um ihre Eltern haben oder irgendwie so, dass es einfach nur um diese Klasse geht, wie als wäre das so ein abgeschlossener Kosmos auf dieser Insel, als ob es eigentlich außenrum gar nichts geben würde. Ich mag das ganz gerne so.
Ja, verstehe ich absolut.
Es sind total viele Filme eingefallen noch, die auch so ein, die auch sowas haben. Ich weiß, musste jetzt auch irgendwie uns unfreiwillig an John Woos Hard Target denken, was ja auch so ein
ja, Hard Target, absolut, ja.
So eine Menschenjagd in sich hat oder Insel der Verdammten und sowas. Da gibt es tatsächlich einige Sachen, die halt vorher da das auch schon gemacht haben, aber die eben auch ohne das Auskommen, wie es denn in der Gesellschaft ankommt. Aber ja, wie gesagt, also das, guck mal, du siehst es ja, wie nachhaltig sowas ist, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Purge-Reihe denken. Auch dort ist es auch in aktuellen Filmen halt quasi immer noch dasselbe. Ein Haufen Leute finden es gut, dass sowas gemacht wird, und es gibt dann immer irgendwelche Untergrundsplittergruppen oder sowas, die oder irgendwelche Revolutionen, die dann dagegen ankämpfen. Und was anderes hätte man letztendlich bei Battle Royale auch nicht zeigen können. Also ich kann darauf verzichten. Aber wie ging es dir denn selbst, André?
Ja, also ich frage halt nochmal, weil ich halt auch da noch ein Detail halt aus dem Buch kenne, weil ich zum Beispiel eine Sache halt, das fand ich halt auch so krass, weil das haben sie im Film ja auch komplett nicht gezeigt. Und zwar im Buch ist es auch so, dass die Regierung und halt Beamte und so weiter, dass die quasi wie so ein Pferdewettbüro laufen haben und halt Sportwetten auf die Kinder absetzen.
Ah, okay.
Und solche Sachen werden halt auch gezeigt. Also, dass da wirklich auch mit gehandelt und gespielt wird. Und dass das halt
so Cabin in the Woods-Style, so ein bisschen.
So ein bisschen, ja. Also, dass damit sogar noch Profit gemacht wird und es halt wirklich ein Spaß ist für die Regierung. Das ist halt im Film ja komplett raus. Ich fand's aber, kurz um vorzugreifen, ich fand's im Film jetzt wirklich auch gut. Die Rückblenden, die da waren, haben Sinn gemacht und haben halt dazu beigetragen, dass du auf der Insel mehr mitfieberst. Ich finde, alles, was du hättest darüber gezeigt, was halt diese soziale Komponente außerhalb in der Bevölkerungsschicht halt zeigt, erstens wäre der Film halt 3 Stunden länger gewesen, was halt absolut unvorteilhaft gewesen wäre. Und eben genau das Ding ist, das Pascal auch schon gesagt, du wärst ihm nicht gerecht geworden, weil wenn du angefangen hättest, dann eben was zu zeigen, dann hättest du alles zeigen müssen, dann hättest du es wirklich erklären müssen, dann hättest du richtig ausholen müssen. Wann willst du das machen? Und so fand ich es eben auch. Es ging um diese Gruppe. Es ging um die wie hält sich diese Gruppe in dieser Situation? Und um nichts anderes oder um wenig anderes. Und das so unter einer Kuppel zu lassen, war genau die richtige Entscheidung für mich.
Was natürlich gut gewesen wäre, um jetzt doch nochmal meine Überleitung nochmal zu wiederholen auf Teil 2, ist tatsächlich, wenn du jetzt, und das wurde ja gemacht, also zunächst unter dem Beginn von Kinji Fukazuka wieder, der ja leider dann verstorben ist relativ früh und sein Sohn quasi den Film ja beendet, kann man schon gar nicht sagen, er hat ja fast den ganzen Film gedreht letztendlich.
Ich finde das so böse, aber das ist ja, also er hat ja das, er hat das Drehbuch vorgelegt bekommen und dann ist er erkrankt.
Ja.
Und böse Zungen behaupten, nein, ich rede jetzt nicht weiter. ich glaube, wenn ich so ein Drehbuch gelesen hätte, wäre ich auch an Hodenkrebs erkrankt, so mehr sage ich jetzt nicht mehr.
Ja, explizit ist dieser Podcast in der Tat. Aber wenn du halt eine Fortsetzung machst, und Battle Royale ist definitiv kein Film, der auch überhaupt nur annähernd eine Fortsetzung gebraucht hätte. Das ist halt wieder so ein klassisches Film. Es gibt halt Sachen, da weißt du, wenn du den gesehen hast, okay, könnte ich mir eine Fortsetzung vorstellen. Aber es gibt halt so Sachen, wenn du die siehst, da sagst du dir, nee, das reicht. Genau dieser Film steht für sich. Und dann kommt dann trotzdem eine Fortsetzung und du weißt schon, und dann wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gewesen, das vielleicht mal anders darzustellen. Von mir aus hätten sie auch wieder einfach einen ganz normalen, was ja auch am Anfang hier passiert, einen normalen Battle Royale zeigen können, aber dann halt wirklich vielleicht mit den Sachen, die draußen passieren, zum Beispiel Eltern, dass da vielleicht irgendwie dann doch welche nicht so begeistert sind dass ihre Kinder jetzt am Battle Royale teilnehmen oder am Battle Royale Programm und versuchen, irgendwas, sie da rauszuholen oder sowas, dass man da dann irgendwie das genutzt hätte, was anderes zu zeigen, aber das macht der Film halt leider nicht. Wir können es ja mal ganz kurz, in ganz groben Worten zusammenfassen, was im zweiten Teil passiert. Pascal, du hast ihn ja jetzt auch nochmal vor kurzem gesehen.
Ja.
Möchtest also du oder soll ich? Ich weiß jetzt nicht. Ist jetzt spontan.
Eine fancy Inhaltsangabe habe ich nicht. Ich kann mal so kurz umreißen. Es geht halt darum, dass es halt ja immer wieder Überlebende gibt, die aus diesen Battle Royals hervorgehen, und die haben sich jetzt zusammengetan als die sieben irgendwas. Die
Wild Seven.
Nochmal bitte, sorry.
Wild Seven.
Wild Seven? Egal, ja, irgendwie so. Wild, ja. Seven, ja. Wild, okay, sorry. Und die führen jetzt halt quasi einen Krieg gegen die Erwachsenen. Das ist so ein bisschen, ja, halt die Jugendlichen versuchen dann auch noch andere Leute auf ihre Seite zu ziehen, und die Erwachsenen machen halt weiter das Battle Royale Programm, haben das aber überarbeitet, und jetzt geht's darum, halt mit den Schülern quasi gegen die Überlebenden der vorherigen Battle Royals zu kämpfen, und das, ja, ist aber auch mit Spielregeln verbunden und so weiter und so fort, und ja, das muss so als, ich weiß nicht, das müsste die Prämisse so relativ gut zusammenfassen, glaube ich.
Ist es auch, es werden sogar diese Wild Seven sogar als richtig als Terroristengruppe bezeichnet dort. Und das ist natürlich auch wieder tricky. Das ist ein Kniff im Film, der jetzt rein auf dem Papier sich sogar ganz gut liest, wenn halt eben der eigentlich der das beenden will und der dann eine Revolution anzetteln will, das ist unser Überlebender aus dem ersten Teil, jetzt habe ich gerade schon wieder seinen Namen vergessen, Shuya, und dass er dann aber trotzdem jetzt die neuen Teilnehmer am Battle Royale sozusagen bekämpfen muss zunächst, ist natürlich ein guter Kniff im Drehbuch eigentlich. Über die Umsetzung reden wir gleich noch, aber da hätte man auch noch was draus machen können. Und was war noch neu? Es war noch neu, dass die Leute, wir haben ja eingangs erzählt, im ersten Teil tragen sie auch so Halsbänder, die dann zu ihrem Tod führen können. Hier ist es so, dass die Leute mindestens zu zweit losgehen müssen, also immer zwei, ein Junge und ein Mädchen sind miteinander verbunden. Und wenn eine Person stirbt, von den beiden stirbt die andere Person mit. Und wenn sie zu weit auseinander sind, dann sterben sie auch und so weiter. Das sind halt so kleine Sachen, die da abgeändert sind. Aber ansonsten hast du halt auch wieder ein Battle Royale, nur dass dort zwei Parteien erstmal gegeneinander kämpfen. Und natürlich gibt es dort eine Revolte am Ende und es ist ein Aufbegehren und sie kämpfen gegen die Erwachsenen. Das ist von der ersten Sekunde des Films an klar. Aber jetzt stellt sich die Frage, warum ist der Film nicht so gut? Der Film ist überhaupt nicht annähernd so gut wie der erste Teil. Er ist unnütz, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber warum ist das so, André?
Wo soll ich anfangen? Bei der schlechten Cinematografie, bei der absolut B-Movie wirkenden Umsetzung. Man hat das Gefühl, die Schauspieler sind wirklich noch furchtbarer, also das heißt noch furchtbarer, sie sind komplett furchtbar gecastet, auch wenn beim ersten Teil, wie wir schon gesagt haben, waren auch Laien dabei, aber hier wirklich, das fühlt sich wirklich an als ob du eine Folge Takeshis Castle bekommst, irgendwie alle rennen da wild durcheinander auf dieser Insel rum, du hast das ganze Gefühl in diesem Krieg, du hast das Gefühl, du guckst irgendwie so ein Paintball-Game. Es wirkt alles so, das wirkt so lächerlich, das wirkt wie so ein Spiel halt, ne?
Also mach ich mal kurz, wie sie am Anfang versuchen, Omaha Beach aus Private Ryan nachzudrehen.
Ich wollte es gerade sagen.
Ah, okay,
alles gut. Wie sie halt mit diesen Booten anlegen und dann diese Insel halt stürmen wird, es wirkt als ob du Paintball spielst. So, du denkst gleich, kommt eine Sirene, so, ja, ist klar, nochmal bitte 5 € einwerfen und so weiterspielen. Also, das ist dieser Look and Feel halt, das hat null Stimmung. Überhaupt nicht. Dann geht mir halt in dem Film auch komplett diese Plotline eben mit der Tochter von Kitano auf den Sack.
Ja.
Die halt, also quasi das nimmt Bezug auf dieses, das hast du vorhin erwähnt, glaube ich, Pascal, mit diesem gemalten Bild. Oder warst du es, Christian? Ich weiß nicht, wie lange
das gesagt. Nee, ich hatte das gesagt, genau, dass jetzt geht's ja um die Tochter von Kitano, und die möchte mehr rausfinden über das Mädchen, das nicht sie ist auf dem Bild von ihrem Vater,
sondern diese Noriko. Also das nimmt Bezug eben auf dieses Bild, auf dieses gemalte Bild. Genau, und also sie dachte immer, es soll sie selbst darstellen, aber wohl anscheinend nicht. Und sie will halt mehr rausfinden, was da Phase ist, und will halt mit Shuya und Noriko sprechen. Und was macht sie? Na klar, sie meldet sich freiwillig zum BR-Programm. Super Idee. Also
auch noch so über, aber auch so eine dumme Idee auch noch. Sie ist, geht dann ja nicht, du kannst dich ja nicht dafür anmelden, du kannst nur versuchen, quasi in die Zielgruppe zu rutschen. Ja. Das heißt, sie versaut sich einfach schon mal von vornherein ihr Leben, indem sie sich auf diesem Rüpel-Internat anmeldet.
Genau.
In der Hoffnung,
dass das ist schon so geil, dieses Internat, dieses Rugby-Spiel da am Anfang. Das ist halt wirklich das, was ich vorhin schon meinte. Das ist halt so alles so grotesk. Mad Max, aber halt das schlechte Mad Max sozusagen. Das ist halt so, ich weiß nicht, nee, wie diese Abklatschfilme aus den 80ern mit irgendwelchen Gangs, auch so hier die Klasse von 1999 und so eine Sachen, wo die halt wirklich alle so obvious gekleidet sind, als wenn sie gerade auf dem Karneval sind und so und komische Frisuren haben und so wirkt es halt auch diese komplette Battle Royale 2 Film. Aber du hast es schon ganz gut gesagt oder ihr beide habt es gut gesagt, für mich ist das Hauptproblem vor allem auch diese Logik. Das macht halt alles überhaupt keinen Sinn, was da gezeigt wird. Auch die Rolle von Shu, ja, der im ersten Teil auch wirklich sympathisch war und du hast so den Eindruck am Ende vom ersten Teil, wie es ja auch gesagt wird, und man kann ja jetzt auch im Verborgenen weiterkämpfen und so weiter. Ja, aber warum, what the fuck, gehst du dann auf diese scheiß Insel und versuchst von dort aus den Kampf zu führen, wo niemand etwas davon mitbekommt, weil es ja eben nicht im Fernsehen gezeigt wird zum Beispiel. Niemand weiß, dass du da kämpfst und du kämpfst gegen Kinder. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn, was er da macht auf der Insel. So sieht doch kein Revolutionskampf aus, oder was?
Nee,
das ist ja selbst ja bei Hunger Games fortschrittlicher.
Ja, das ist alles nicht so wirklich sinnig und weiß nicht, mich hat der Film schon verloren. Ich mag, haben wir schon lange drüber gesprochen, diese tolle Eröffnungsszene, wenn sie da alle beim ersten Teil jetzt in dem Besprechungsraum sitzen und Kitano denen das erklärt und das ist einfach, das ist toll und das, was hier quasi das Äquivalent dafür ist, das ist, also erstmal der Kitano-Ersatz, den finde ich fürchterlich, der ist einfach nicht cool, aber soll es sein, aber es hat nicht geklappt. Und die ist so überstrapaziert, diese Besprechung, und mit, das ist so schlecht und so nervig und so, weiß nicht, dadurch, das steht halt so extrem im Schatten seines Vorgängers, dass das nicht zu einer Sekunde für mich funktioniert hat und ich echt sehr schnell sehr genervt war und ihn nicht mehr weiter gucken wollte.
Das
eigentlich.
War der einzige Kniff, der da, und das war der einzige Moment im ganzen Film, wo ich kurz überrascht war, und das natürlich spricht nicht für den Film, dass es gleich am Anfang war, weil sie sollten ja dann, er hat sie ja aufgeteilt auf zwei, erstmal auf eine Seite, und sie sollten dann entweder Gewinner oder Verlierer sein oder sowas wie eine Art Loser und Nicht-Loser, und hat dann jeden Einzelnen aufgerufen, machst du mit, dann bist du kein Loser, machst du nicht mit, bist du ein Loser, und dann ist ja dieser eine junge Mann, der da so schon so ein bisschen sich gegenstemmt und da diskutiert und sagt, er macht es auf keinen Fall und so weiter, und er wird dann noch von dem Kitano-Ersatz ins Knie geschossen, und du denkst dann im Moment, okay, ja, komm, er geht jetzt trotzdem rüber und er wird unsere Hauptfigur im Film, nein, ihm wird der Schädel weggeblasen, und da dachte ich, okay, aber das war halt, da dachte ich im Moment, vielleicht ist der Film gar nicht so schlecht, aber das war halt die einzige überraschende Szene im ganzen Film, weil da dachte ich wirklich, sie machen aus ihm die Hauptfigur und dann erschießen sie ihn sofort. Das fand ich krass, aber leider war das ja das letzte Mal, dass ich begeisternd kurz aufgeatmet habe
im Film. Kennt ihr denn die Revenge-Fassung oder die normale?
Also ich habe in die Revenge-Fassung reingeguckt vorhin noch, weil ich habe sie nicht als Sichtung generell genommen, weil die halt auf Blu-ray die normale Fassung vorlag, die Requiem-Fassung. Und die Revenge-Fassung habe ich mir auch teilweise angeguckt. Da sind halt Special Effects noch ergänzt, aber es sind halt alles Dinge, schlechte CGI-Effekte aus dem Computer. Also das ist jetzt das, was mir aufgefallen ist. Und da war ich eigentlich doch ganz froh, dass ich die andere Version geguckt habe.
Ja, nee, was die Revenge-Fassung anders macht, ist eigentlich ein ganz anderer Punkt. Die Revenge-Fassung versucht, das gerade zu bügeln, was in dem Film eigentlich gefehlt hat. Der zeigt nämlich 20 Minuten mehr Hintergrund und Beziehungen über die einzelnen Schüler und auch wieder Rückblenden aus ihrem Leben. Was jetzt gut klingt erstmal, ist aber leider furchtbar, weil das halt keine Sau interessiert. Das Problem ist halt, dass einfach alle so generisch und uninteressant sind, dass du überhaupt nicht wissen willst, was bei denen vorher passiert ist, weil es einfach völlig keinen Plot-Handlungs-Bonus gibt. Es macht keinen Sinn, es spielt keine Rolle. Du kannst sie einfach wegknallen, das macht keinen Unterschied. So, genau, es gibt keine Sympathen so richtig, es ist alles egal. Und deswegen ist die Revenge-Fassung, finde ich, halt einfach wirklich, das ist 20 Minuten verschwendete Lebenszeit, weil sie den Film halt nicht bereichert und sie kein Stück besser macht. Sie haben einfach nur versucht, eben das wettzumachen, quasi, was sie dachten, dass sie verpasst haben, indem sie einfach halt eben versucht, diese Einsatzschiene zu fahren. Ja, okay, wir haben verstanden, hier fehlt irgendwie Emotion. Ja, wenn du aber grundlegend unsympathische Charaktere hast, dann kannst du den noch so, dann kannst du so ganz vom Babyalter bis zum 15. Lebensjahr zeigen, interessiert trotzdem keinen Menschen.
Und das fühlt sich
deswegen, dauert 20 Minuten länger und sind 20 Minuten länger schlechter Film, deswegen kann man sich auf jeden Fall schenken.
Das fühlt sich auch so schwerfällig alles an, dieser Film. Der erste ist halt so durchgängig unterhaltsam bei allem Bösartigen, was er da zeigt, aber er ist halt gut gepaced und er hat eine gute Erzählweise, ist sehr kurzweilig, obwohl der Film 2 Stunden geht, ist er halt mega kurzweilig und super unterhaltsam und spannend und so weiter. Ja. Und der zweite Teil, der suhlt sich halt in Selbstmitleid der Figuren, dass sie halt die ganze Zeit pennt, immer so an der Grenze zum Rumjaulen, Rumweinen und diskutieren und dann erzählen sie immer irgendwelche Durchhalteparolen und sowas, aber das ist dir alles egal, wie André schon gesagt hat, weil die Figuren halt total egal sind und dann interessieren dich die Emotionen von diesen Figuren auch nicht mehr, weil sie aufgesetzt sind und das fühlt sich alles so schwermütig, so langsam, so träge an und da helfen auch diese Action-Szenen nicht, weil sie halt auch nicht gut inszeniert sind, weil sie schlecht choreografiert sind und weil sie halt wirklich teilweise extrem miese, also wirklich, wirklich, wirklich miese CGI-Effekte haben, weil ja auch schon allein das Schießen, wenn sie schießen und das Mündungsfeuer vorne, kommt halt aus, ist halt so ein schlechter Clipart-Effekt und auch die Bluteffekte, ich weiß nicht, die lächerlichste Szene ist ja die, wo sich dieser Kitano-Ersatz am Ende mit dem Rugby so nach vorne schmeißt und dann sein Halsband ja. explodiert und es einfach aussieht wie so ein Bitmap-Bluteffekt und das ist halt, ja, gut, in der Revenge-Fassung ist es ein bisschen anders, dann ist es ein bisschen digital. Also da wirkt es immer noch sehr digital, aber nicht ganz so schlecht. Aber das ist halt so, da ist es halt das, was Pascal vorhin gesagt hat, das wirft dann hier komplett raus. Es wirkt alles wie Kulisse, es wirkt alles künstlich und nicht besonders ästhetisch sozusagen. Und der Film verliert halt auf allen Ebenen, finde ich.
Ja. Punkt.
Ach, und eine Botschaft hat er auch nicht. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Wenn dieses Gesellschaftskritische, das gibt's halt hier einfach gar nicht mehr.
Nein, das hat eben genau dieses Fehlen da, dieses Augenzwinkern, was hier fehlt. Das ist irgendwie halt auf diese sarkastische, aber trotzdem anmahnende und prangernde Ebene hieft. Das ist wirklich einfach ein stupider Actionfilm.
Ja, aber halt eben auch kein guter. Pascal, dein Fazit zu Battle Royale 2.
Finde ich nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Also alles, was ihr gesagt habt, stimme ich maximal zu. Wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, man muss alles gesehen haben, dann meinetwegen. Aber ja, ansonsten lasst es lieber sein. Und ich wüsste jetzt gar nicht, irgendwas, ich sag einfach 1,5 Punkte.
Wir haben uns den extra angesehen, damit ihr euch den nicht mal ansehen müsst.
Genau.
Ich hab cool. Okay, 1,5 Sterne. Okay, André?
Er kriegt einen Punkt von mir, weil er zumindest halt die Hauptcharaktere aus dem ersten noch immerhin weiterführt. Die grundsätzliche Idee, immerhin noch einen Anlauf zu nehmen und versuchen, diese Kitano-Bildgeschichte irgendwie überhaupt zu erklären. Okay, schenke ich ihm. Und das war's, was ich ihm schenke. Also 1 von 5.
Heute bin ich mal the good guy hier mit, ich gebe dem Film 2 Sterne tatsächlich von 5, weil er.
Haben wir einen anderen Film gesehen?
Nein, 2 Sterne sind ja bei mir immer noch nicht gut, aber es gibt natürlich, also er ist jetzt nicht so, ich sag mal so, es gibt Wrong-Turn-Filme, die schlechter sind, um jetzt mal Episodenreferenzen hier reinzubringen, aber im Prinzip gebe ich euch da recht, also es ist vollkommen, vielleicht ist der Film auch gar nicht so extrem schlecht, weil er hat ja schon auch mal, er hat zum Beispiel die Brutalität ist nach wie vor vorhanden, die Idee ist auch immer noch da, wie ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich finde es ja eigentlich gar nicht verkehrt, dass dort der eigentliche Revolutionär gegen eigentlich die er beschützen will, kämpfen muss und so weiter, also es gibt schon ein paar nette Ideen, auch das, was ihr gesagt habt mit Kitano und dem Bild und so weiter, es ist halt nur einfach, ja, die Umsetzung ist halt einfach nicht gut. Also es gibt ein paar interessante Ideen, aber alles, es gibt zu viel, was zerstört sozusagen und was stört. Und er ist natürlich auch viel zu lang, darüber haben wir noch gar nicht geredet, er geht halt nochmal irgendwie 20 Minuten länger, in Revenge-Fassung sogar 40 Minuten länger als der erste Teil. Und ist halt verschenkt. Es ist unnötig. Ich will nicht sagen, dass es ein richtig schlechter Film ist, das würde ich nicht sagen, aber es ist einer der unnötigsten Filme, die es gibt und vor allem ist es einer der unnötigsten Sequels, die es überhaupt gibt. Weil ich hatte mit André ja schon im Vorfeld kurz drüber geredet, dass es halt es gibt schlechtere Sequels als Battle Royale 2, aber es gibt halt kaum unnötigere, weil es gibt halt Sequels zu Filmen, die halt von vornherein vielleicht nicht so gut sind. Wenn du jetzt ein Sequel zu Wrong Turn machst, zum Beispiel Wrong Turn ist ja kein guter Film, der erste Film schon nicht, und dementsprechend ist die Fallhöhe ja auch nicht so groß zu den Sequels, aber hier ist halt der erste Teil aus meiner Sicht ein Meisterwerk, und dann fällt es halt doppelt krass negativ und schlimm auf, wenn dann halt das Sequel so bodenlos schlecht ist. Ja. Jetzt habe ich mich selbst widersprochen. Nicht ganz bodenlos schlecht, aber ziemlich schlecht ist. Also ich bleib bei 2 Sternen. Also heute, zumindest bei einem Film, ausgerechnet bei diesem Film, sind wir uns denn zwar einig, dass er nicht gut ist, aber wir haben dann alle eine unterschiedliche Bewertung. Das ist doch schön.
Wusstet ihr eigentlich, dass Tarantino in den zweiten mitspielen sollte? Weil er den ersten so geil fand? Er wurde angefragt, er sollte nämlich die Rolle des US-Präsidenten spielen.
Oh.
Er hat aber keine Zeit, weil er gerade irgendeine Produktion hatte.
Interessant ist ja auch, dass es auch ein US-Remake geben sollte, aber durch das glücklicherweise Aufploppen von den Hunger Games und den Tributen von Panem wurde das dann schnell verschoben. Und tatsächlich,
ja, weißt du, wer es drehen sollte?
Nee, Tarantino?
Nee, viel besser. Neil Moritz.
Oh.
Fast the Furious-Reihe.
Krass. Ja.
Aber es ist ja noch nicht vom Tisch, ne? Weißt du ja.
Ja, in 10 Jahren nochmal.
Die sagten ja, sie wollen es vielleicht irgendwann, wenn diese ganze Panem-Geschichte jetzt mal ein bisschen abgeklungen ist, vielleicht nochmal versuchen.
Sie haben ja auch das war ja auch das richtige Argument, also davon ab, dass man es generell sowieso nicht remaken sollte, aber war das Argument, dass dann die Leute sagen, oh, das ist ja von Panem geklaut, das wären tatsächlich wahrscheinlich die Reaktionen gewesen.
Ja, absolut.
Das liest du auch, wenn du überall bei Amazon oder so Rezensionen liest, wobei man das bei Amazon natürlich keine Rezension nennen kann in dem Sinne, aber ja, das ist ja alles geklaut von den Hunger Games und so, und da weißt du schon, ah, okay, und das wäre dann auch tatsächlich so gewesen. Deswegen ja, freuen wir uns lieber auf das Suspiria Remake, kommt ja auch bald, wird bestimmt
viel besser.
Wahrscheinlich. Ja, ansonsten.
Und der, weiß ich auch nicht, ob ihr es weiß, wusstet, es sollte auch eine Fernsehserie geben, ne? Hier der Sender The CW. Beziehungsweise CW in den USA, die auch einige bisschen mehr genrelastige Serien machen, die haben tatsächlich bei den Romanleuten, also bei dem Rechtevertrieb von dem Roman angefragt, ob sie die Rechte für eine Battle Royale Serie basierend auf dem Buch machen dürfen, und die haben denen aber nie geantwortet.
Aber das kann ich mir sogar noch ganz gut vorstellen.
Das ist nämlich der Punkt. Weil ich glaube, eine Serie könnte, wenn sie wirklich gut gemacht ist, funktionieren. Das war 2013. Die Rechte, der Verlag hat nie geantwortet. Es gab dann gar keine Kommunikation, und damit haben die es dann einfach direkt auch wieder abgesägt. Hätte ich vielleicht gar nicht schlecht gefunden.
Wir sägen uns jetzt auch ab. André, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns ja definitiv dann auch im Februar wieder, wenn wir die wundervolle Hatchet-Reihe besprechen.
Ah, ich freue mich schon.
Dass du dabei warst. Wenn ihr wieder mehr von André hören wollt, hört rein bei den Multimaniacs, kauft Spiele von Square Enix, hört vielleicht aus meiner Sicht seine beste Arbeit bei seinem etwas kleineren, aber tatsächlich vielleicht aus meiner Sicht schönsten Projekt. Ich bringe es immer wieder durcheinander. Es ist Ende mit Schrecken, so heißt es richtig. Ne?
Ja, und genau. Das hast du schön introduced, und auch danke für die guten Worte. Mittlerweile kannst du aber ruhig sagen, das größere Projekt, weil das hat Multimaniacs nämlich schon längst überholt.
Ach so, okay. Dann vielleicht, ja, okay. Aber
was uns übrigens sehr freut, und das ist ja auch im Endeffekt dir mit zu verdanken, weil ihr uns ja mit True Crime Germany auch lobend schon erwähnt habt. Und danach, plus der Erwähnung bei Face of Death, hatten wir nämlich plötzlich irgendwie einen Hörerzuwachs von 300%. Deswegen ist auch dir zu verdanken.
Das ist wieder ein richtiger Circle Jerk hier. Deswegen auch an Pascal, vielen Dank, dass du wie immer dabei warst, und dann auch an mir selbst. Ich habe jetzt schon zweimal verpasst zu erwähnen, dass ich übrigens auch Gast im Bahnhofskino war, zum Jahresrückblick 2017 mit ganz tollen, illustren Gästen. Es war eine schöne Runde, haben wir das Kinojahr nochmal Revue passieren lassen. Also könnt ihr diese Folge vom Bahnhofskino, ihr erinnert euch, wir hatten ja Patrick Lohmeier schon zu Gast bei uns, unbedingt mal reinhören. Und was jetzt noch abschließend interessant ist, wir wollten ja eigentlich, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, wir drei hier wollten ja natürlich auch die Nightmare on Elm Street Reihe beschreiben. besprechen. Werden wir auch machen, aber tatsächlich etwas später, weil das einfach keinen Sinn macht, weil das Bahnhofskino vorher die Idee hatte, diese Reihe zu besprechen. Das läuft auch schon. Könnt ihr euch auch schon die erste Episode anhören, die sehr gelungene erste Episode. Und es ist einfach Quatsch, zweimal das parallel gleichzeitig zu machen. Wir machen das später. Deswegen genießt lieber die ausführlichen Episoden von Daniel und Patrick und hört euch das an. Von uns war es das jetzt erstmal. Wir haben auch in der nächsten Woche nochmal einen japanischen Horrorfilm hier bei uns zum Thema und schließen damit dann auch den Japanuary ab, bevor es dann im Februar regulär weitergeht. Danke fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Schaut euch Horrorfilme an. Schaut euch japanische Horrorfilme an. Ist Battle Royale eigentlich ein Horrorfilm? Das klären wir beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiederhören bei Devils and Demons. Danke, dass ihr bei der 40. Episode, ist es ein Jubiläum, auch das klären wir beim nächsten Mal, zugehört habt. Auf Wiederhören. Ciao.
Bye.